drum im Leben, sie wird es immer geben, solange der Globus sich noch dreht, solange unsere Welt besteht.
Recht herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer weiteren Ausgabe von Musik ist Trumpf, der weltbesten Musiksendung im Internet. Und weil das so ist, gibt es da auch nichts dran zu rütteln. Wir haben heute eine neue Stargast-Folge. Der liebe Max Konrad und ich. Max, bist du da? Bist
ja.
du schon da? Are you? Kann ich dich schon hören? Washington? Bist du in Washington? Wo stehst du?
Wie immer aus meiner Kemenate in Borgen. Hier bin ich. Hallo, lieber Till. Hallihallo.
Hallihallo, Max. Wir haben uns gesagt, die letzte Folge vor unserer verdienten Sommerpause muss eine Stargast-Folge sein. Und dementsprechend haben wir weder Kosten noch Mühen gescheut, ganz tief ins Regal zu greifen und einen Stargast herauszuzaubern, von dem ich behaupten würde, dass er selber mehr Stars gesehen hat als die meisten Menschen und auch mit ihnen gesprochen hat, als die meisten Menschen überhaupt. Also ich habe eben noch überlegt beim Spaziergehen, wen kennt er eigentlich nicht? Mit wem hat er eigentlich nicht schon mal gesprochen, geredet? Und ich löse jetzt gerne auf. Es ist der unfassbar talentierte, vielseitige Ingo Nommsen.
Ja,
Ingo.
Servus. Hallo, hier ist Berlin. Ja, yes. Danke für die Einladung.
Der Mann, der Düsseldorf verlassen hat, um nach Berlin zu ziehen, um dort sein Glück zu finden.
Ja, genau. Ja, Ingo. Nee, ist aber schön hier.
Ja, Ingo, ich habe das gerade schon so ein bisschen angetextet. Du warst das ZDF eigentlich, oder?
Naja, zumindest fast jeden Tag irgendwie auf dem Sender mit freundlichen Gästen und wie ja. du schon gesagt hast, mit jeder Menge Prominenz, was auch total schön war. Aber irgendwie, ich habe manchmal, im Moment ist es ja schon über 2 Jahre her, dass ich 20 Jahre oder knapp über 20 Jahre beim ZDF verbracht habe, manchmal noch so ein kleines Zucken am Morgen. Ich denke, oh, bist du zu spät zur Frühstücksshow? Und dann denke ich mir, nee, ist alles gut, du kannst dich wieder hinlegen. Das ging mir so ähnlich nach all den Jahren beim Radio, Morningshow, da habe ich auch ab und zu danach noch so einen kleinen Phantomschmerz gehabt. Aber der ist mittlerweile weg.
Wenn man so wie du über 20 Jahre im ZDF volle Kanne macht, früh auf den Beinen ist und wirklich jeden Star da sitzen hat, ist man dann irgendwann abgeklärt? Sagt man sich dann überhaupt, ach ja, heute, wen habt ihr denn heute? Mit wem muss ich denn heute ein Brötchen essen? Peter Maffay kommt und du denkst dir nur so, ach ja, Peter, ach ja.
Ja.
Hatte man da noch Puls? Hattest du da überhaupt noch Puls manchmal? Oder nee. Hast du dir gedacht, oh Mensch, Peter, der war jetzt schon zwei Jahre nicht mehr hier. Ne? Mal gucken, ist die Warze noch ein Stück größer geworden?
Es gibt zwei Sachen dazu. Zum einen diese Unterwürfigkeit angesichts von irgendwelchen Stars, die in irgendwelchen Sendungen von einem einfallen. Die habe ich verloren schon beim Radio so ein bisschen. Weil ich hatte bei Bayern 3 Mitte, Ende der 90er viele Jugendshows gemacht und da waren auch die ganzen Amis da. Und ich kann mich nur erinnern, das war so der für mich ein ganz, ganz wichtiger Tag, weil das der Tag war, an dem ich gedacht habe, Alter, wir wollen hier beide was Schönes auf die Beine stellen und wenn du nicht willst, dann geh halt. Da war Warren G. da. Warren G., Regulate, damals Riesen-Welthit, dann kommt er mit so einer ganzen Entourage, du hockst dich ins Studio, willst was aufzeichnen und dann kriegt der Typ das Maul nicht auseinander. Vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt, ich weiß es nicht. Und ich dachte mir nach 2, 3 Minuten, das wird nichts. Und habe dann wirklich all meinen Mut zusammengenommen und ihm und seinem Manager, seiner Management-Legion, dann gesagt, also pass auf, Freunde, entweder wir reden jetzt wirklich miteinander oder ihr könnt wieder gehen und dann lassen wir es halt. Und das führte dazu, dass die so ein bisschen miteinander diskutiert haben und es wurde danach ein wunderbares Interview. Und seitdem dachte ich mir immer, ach, es soll doch für beide Seiten, für diejenigen, die kommen und für denjenigen, der da hinterm Mikro sitzt oder vor der Kamera steht und die begrüßt, eine schöne Geschichte werden im Sinne der Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer. Und so habe ich das dann auch beim Fernsehen seitdem immer gehalten. Und ich habe, was das Adrenalin angeht, nach wie vor bei jeder Bühnenshow, bei jeder Fernsehshow immer eine ordentliche Portion Adrenalin im Blut. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit so einem Rennpferd. Das steht in der Box und dann will ich raus, ja. Und deswegen sind mir auch die Live-Shows am allerliebsten, weil da kann man nicht einfach nochmal sagen, komm, alles auf Anfang und die Kamera fährt wieder zurück, sondern dann passiert es einfach jetzt in dem Augenblick. Und wenn du dann das Glück hast, viele, viele Stars, mit denen du selber groß geworden bist, die du selber am Radio verfolgt hast oder im Fernsehen gesehen hast, schon als Kind oder als Jugendlicher, die einfach cool fandst und plötzlich lernst du die kennen, das ist nach wie vor toll und ich bin toi 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 super glücklich, dass ich in diesem großen Entertainment-Business nach wie vor mein Dasein fristen darf, weil da wollte ich immer hin und dass das so gut klappt hat, das hätte ich früher nie gedacht. Ja, also da ist schon viel ganz gut gelaufen.
Das ist auf jeden Fall schön, dass man da jetzt so mal so ein Zwischenfazit ziehen kann und sagen kann, hey, super, dass es so gelaufen ist. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, in unserer Vita gibt es eine Gemeinsamkeit und ich habe noch mal ein bisschen recherchiert und musste auch tief graben. Ich sagen kann, wo überschneiden sich Ingos und meine Karrieren? Der DFB Adidas Cup, ja?
Oh Gott. Boah. Ey.
Der überschneidet
sich. Alter, da habe ich Geschichten erlebt. Da habe ich Geschichten erlebt.
Da gab es
ein
Jugendturnier auch immer. Die haben ja, ich weiß nicht, ob das das Gleiche ist. Auf jeden Fall, der Adidas Cup war so ja so ein, ist so in allen möglichen Städten gelandet. Und irgendwann landete dieser Adidas Cup auch mal bei mir in meinem Heimatdorf mit 8000 Einwohnern. Und da habe ich in der D-Jugend mitgespielt. Also, ach, krass. Also den Punkt könnte ich auch in meine Vita schreiben und könnte sagen, ich war dabei. Zwar in anderer Rolle.
Naja, aber das war so cool. Das war auch so, ich glaube, 96, eben 97, 98, irgendwann in dieser Bayern 3-Zeit. Da hast du ja dann, wenn du Moderator bist bei so einem Sender, fallen dann auch ganz viele Veranstaltungen ab. Und das war toll, weil da habe ich kennengelernt Uwe Reinders und Willi Ente Lippens, der um die Ecke kam. Okay. Und den kannte ich immer, weil mein Vater fand den so cool, ja, bei Rot-Weiß Essen und so. Und dann kommt, ja, Ingo, kannst Ente sagen. Das war irgendwie so für mich so als irgendwie so Anfang 20, weil ich dachte, kannst du jetzt Ente sagen? Und ja, ich hätte vorher nie gedacht, dass Fußballer so hart feiern können. Und also ja, ein paar Sachen aus diesem DFB Adidas Cup Wochenende, die darf man öffentlich einfach nicht erzählen.
ja, sehr schön. Und wie gesagt, du hast ja wirklich also von Events über Radio, TV, also in der eigenen Show, 20 Jahre lang volle Kanne, in zahlreichen Shows Gastauftritte gemacht. Dann muss man sagen, und ich finde, das ist immer eine Auszeichnung, du hast auch eine Section gehabt und ich weiß nicht, wie du selber dazu stehst, war Switch Reloaded. Also du wurdest auch auf die Schippe genommen von diesem Switch Reloaded Team. Ich weiß nicht, wer es noch kennt. Das war diese Comedy-Sendung, die sozusagen sich über Auftritte im Fernsehen die parodiert haben. Und ich finde, das ist immer eine Auszeichnung, dass man, wenn man da besprochen wird. Das heißt also auch schon sehr viel Relevanz. War das auch für dich der Moment zu sagen, hey, und jetzt brauche ich nochmal was anderes? Ich habe Blut geleckt an Humor. Weißt du, und das ist ja jetzt die aktuelle Stufe. Autor, also Buch geschrieben und Stand-up-Comedy.
Ja, aber diese Geschichte mit Switch Reloaded, die ist ja wirklich schon ewig her, ne? Also
ja,
das war ja irgendwie so um 2010, 11, 12 fing das an und zog sich dann bis zum Ende dieser Serie. Und ich weiß noch, als ich es zum ersten Mal gehört habe, habe ich es gar nicht so richtig mitgekriegt. Ich war zu Gast bei Jörg Pilawa im Starquiz der ARD. Es war irgendwie Aftershow, Umtrunk. Und ich mache mein Handy wieder an und plötzlich eine SMS nach der anderen. Hahaha, ist ja witzig. Und ach Gott, okay. Was ist denn da los? Und ich wusste aber gar nicht, was die meinten. Bis mir mein Bruder dann schrieb, oh, du bist bei Switch. Und ich dachte, oh Gott, Hilfe. Weil der Witz ist ja, ich kannte viele der Autoren vorher, weil die, ja, auch, die lernt man mal irgendwo kennen bei irgendwelchen Wetten, das Aftershow-Partys. Waren ja auch viele, die für Wetten, das geschrieben haben, mit dabei. Mhm. Und plötzlich bist du da Teil und ich habe am Anfang ein bisschen, oh, dachte ich mir, Mensch. Und die Agentur damals sagte gleich, ja, das ist doch ein Riesending, das ist doch super. Und ehrlich gesagt fand ich es auch super witzig. Und mit Max Giermann verbindet mich ja nun auch eine sehr gute Bekanntschaft seit vielen Jahren. Der war ja auch in meinem ersten Buch mit dabei. Und ich finde es einfach toll, mal von ihm parodiert worden zu sein, weil er ja, was das Fernsehgeschäft angeht, der jüngsten Zeit wirklich der Mann ist, der das echt super.
Ja, also wenn parodiert werden, so, dann von ihm, ne? Dann, also das ist ja so. Dann,
oder natürlich von Till Hoheneder, ja.
Aber, oder von Till Hoheneder. Also,
Deswegen, ja. ich bin da eigentlich fein damit. Und die Geschichte bei Volle Kanne aufzuhören hat sich dann im Zuge des zweiten Buchs einfach so ganz natürlich ergeben, dass ich irgendwann gesagt habe, Mensch, ich habe noch so viele Träume auf der Straße liegen lassen, dadurch, dass ich habe ja nicht nur Volle Kanne gemacht 20 Jahre, sondern da waren auch noch irgendwelche Kult am Sonntag-Shows, Frühlingsshows, war beim Fernsehgarten einspringen, 7 Jahre lang noch Hallo Deutschland machen, jeden Tag live in Mainz. Also das war auch ein reines Arbeitsleben, da blieb vieles auf der Strecke. Und ich genieße das sehr, jetzt die letzten 2 Jahre einfach in Ruhe das zweite Buch zu Ende zu schreiben und in Ruhe nach Berlin umzuziehen und mal eine eigene Familie zu haben und einfach mal ein bisschen nach links und rechts zu gucken und auch beruflich einfach Dinge auszuprobieren, ohne dass ich jetzt, ich bin einfach offen für das, was passiert. Weißt du, ich sage jetzt nicht, ohne Druck. Und ich habe ja, dadurch, dass ich mit meiner Frau auch 1 Monat in New York gelebt habe, erlebt, was passiert, wenn du einfach mal dich ins Leben reinfallen lässt und einfach mal offen bist für Unplanbares. Und plötzlich passieren dann die Sachen. Und plötzlich stehst du auf der Bühne und machst Stand-up in New York und denkst dir, Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, also da war New York ein ganz wichtiger Moment.
Sehr spannend. Sehr spannend.
Aber?
Ja. Ich wollte auch gerade die Überleitung machen. Aber Till, du darfst natürlich sehr gerne.
Na, was die wenigsten überhaupt so auf dem Schirm haben, ist, dass du auch sehr, nicht nur musikaffin bist, du bist auch ein sehr guter Gitarrist. Und live, wenn du Comedy machst, benutzt du auch deine Gitarre sozusagen als unterstützende Waffe. Wie bist du, sagen wir so, in die Musik reingerutscht? War es wie bei mir, dass du immer mit einem Ohr am Radio gehangen hast, dass Musik, wie wird man musikaffin? Das ist ja immer eine gute Frage. Irgendeiner in der Familie muss musikalisch sein, irgendeiner hat es jemandem gezeigt oder man hat einen älteren Bruder. Wie war es bei dir? Wie bist du zu Musik gekommen?
Im Prinzip war das so eine Geschichte, die sich so langsam in mein Leben geschlichen hat, weil musikaffin ist die Familie schon immer gewesen. Mein Vater hat nur dank seiner Stimme irgendwie sein Abi geschafft, weil er ein Stipendium bekommen hat, weil er so eine schöne Stimme hatte und meine Eltern haben im Chor gesungen und sowas. Aber wir haben zu Hause eigentlich immer Schlager gehört, so bis ich 12, 13 war. Da gab es nur Bayern 1 und ich habe dann erst später die Purple-Kassetten bei meinen Eltern entdeckt, wo ich dachte, ey, das hättet ihr doch auch mal bei uns spielen können. Die haben dann eher mal Mike Krüger und der Nippel oder sowas oder Mein Gott Walter. Die Platte stand da auch rum, aber das hat mich jetzt nicht so in die Musik gezogen. Ich bin dann, dadurch, dass wir fast jedes Jahr umgezogen sind mit der Familie, irgendwann, als ich eben 13 war, in Hannover gewesen. Und ich hatte dann vorher schon, da war ich so ein bisschen diese Formel-1-Zeit, ne? Da sah man die Kultmoderatoren von Bayern 3, wo ich dann später irgendwann auch mal gelandet bin, in der Stadt Ebern, in der ich vorher wohnte, in Franken, mal auf der Bühne. Die haben Musikvideos abgespielt und dann warf Fritz Egner irgendwelche Schallplatten in die Menge. Und da habe ich meine Kiss-Platte gefangen, aber ich habe die gar nicht gehört, weil ich hatte gar keinen Plattenspieler. Ja? Und dann sind wir nach Hannover gezogen und Hannover war damals Mitte der 80er die Rockhauptstadt. Also da haben die Scorpions gewohnt, da gab es Victory, da gab es Rockinger Guitars, das war so die Anlaufstelle für alle Hard and Heavy Jungs. Und in meiner Klasse haben auch so ein paar Leute Hard and Heavy gehört. Und dann dachte ich mir, das musst du dir jetzt auch mal besorgen und dann kaufst du dir mal die Platte von den Scorpions. Und da gab es die Worldwide Live. Und dann war es im Prinzip um mich geschehen. Ja? Das ist ein Doppelalbum, das klappst du auf und dann siehst du erstmal Klaus Meine vor irgendwie 150.000 Leuten bei Rock in Rio. Und da dachte ich, ey, klasse. Also nach der Alternative Radiomoderator, die ich ja in Bayern dann schon irgendwie mit den Jahren entwickelt hatte, irgendwie Thomas Gottschalk und Günter Jauch waren diejenigen, die man da gerne irgendwie im Radio gehört hatte, war das so der zweite Weg, wo ich dachte, oh, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Und dann habe ich mir eine Gitarre schenken lassen zu Weihnachten und habe durch einen Schulkumpel den Gitarristen von Victory, der vorher bei Accept spielte, Hermann Frank, als Gitarrenlehrer bekommen und konnte für 10 Mark die Stunde unter einem alten Dach gegenüber von Rockinger Guitars, der hat die Band in einem Haus gewohnt. Victory hießen die damals, hatten auch weltweit Alben und haben erfolgreiche Tourneen gespielt. Der hat mir zum ersten Mal gezeigt, wie eine Achtelgitarre funktioniert und wie man so eine Rockgitarre spielt. Und weil meine Eltern immer darauf bedacht waren, dass ich irgendwie was Vernünftiges auf der anderen Seite auch hatte, hatte mir mein Vater einen Jazzgitarrenlehrer besorgt. Und so hatte ich quasi beide Welten, die mich da so ein bisschen ins Gitarristenleben reingeschoben haben. Und als ich da aber ein Jahr drin war, noch bevor ich irgendeine Band hatte, sind wir wieder umgezogen nach Murnau an den Staffelsee. Und da war ich ja dann schon eifriger Fachblatt- und Gitarrenmagazinleser und hatte gehört, dass es in München ein Gitarreninstitut gibt und habe da einfach angerufen als 16-Jähriger und gesagt, ich hätte gern irgendwie einen guten Lehrer. Und die haben mir dann tatsächlich jemanden besorgt, der um die Ecke von Murnau wohnte. Und der hat mir dann Gitarrenunterricht gegeben. Jens Fischer, heute Music Director der Blue Man Group und hat auch lange in Amerika die Blue Man Group gespielt und viele andere Sachen. Und der hat mir dann gezeigt, wie Gitarre funktioniert. Und das fanden auch meine Eltern gut und haben mich da einfach laufen lassen. Und dann hatte ich meine Bands und konnte jede Woche einmal mit meinem Gitarrenlehrer, der mich immer abholte, bis morgens um 4, 5 Musik machen. Ja. Und das war ein großes Geschenk, auch vertrauensmäßig von meinen Eltern.
Wahnsinn. Axis, der Name ist gerade gefallen. Axis?
Nee, Accept hier, Balls to the Wall und so.
Ah,
da
so,
hat er vorher gespielt und dann gab es die Band Victory. Die hatten irgendwie auch echt, ich glaube, 5 Alben oder so. Culture Killed the Native war die erste Platte und da waren auch ein paar richtig gute Nummern drauf. Und ich glaube, Hermann spielt inzwischen längst auch wieder bei Accept und macht Solo-Sachen oder so. Also wir haben keinen Kontakt mehr, aber das war für mich als junger Typ vom Land, ja, der plötzlich nach Hannover kommt und dann plötzlich bei so einer Rockband sein darf, zumindest unterm Dach beim Gitarristen. Und ich habe die anderen Jungs dann immer mal wieder beim Rein- und Rausgehen gesehen. Und als ich das dann in der Schule immer erzählt, ja, der Fargo Petter hieß, der spielte bei Fargo, der Bassist, hatte sich irgendwann mal den Rücken gebrochen beim Rückwärtssalto, ja. Und so hat er so verrückte Menschen. Und es war irgendwie, fand ich das total cool, ja, damals.
Und da hast du dann sozusagen mit der Scorpions, dann bist du sozusagen mit der Worldwide Live, dem legendären Album von 1985, bist du dann sozusagen losgezogen.
Genau.
Und erstaunlich ist trotzdem, was aus dir geworden ist. Das ist. Sorry, den konnte ich jetzt als Komiker nicht liegen lassen.
Ja, aber ich finde ja ehrlich gesagt, mittlerweile kenne ich ja auch irgendwie, ich habe ein paar Sendungen gemacht mit den Scorpions und die auch mal in Wacken getroffen und mit Klaus Meine mal Mittagessen gewesen für mein erstes Buch und wir, also es ist echt eine schöne Verbindung irgendwie entstanden und ich finde es manchmal total schade, dass die Scorpions in Deutschland noch so unterschätzt werden. Wenn du in New York mit Leuten sprichst, ja, aus Deutschland, sagen die, oh, Scorpions. Also weil die verkaufen nämlich den Madison Square Garden durchaus nicht nur einmal aus, sondern die verkaufen den mehrfach aus, wenn es sein muss. Die haben jetzt gerade, glaube ich, in Las Vegas 14 Tage hintereinander gespielt. Ja,
ja. Du kannst ja teilweise wirklich ganz wirklich Größen, US-Rockgrößen, kannst du fragen, wer sie beeinflusst haben. Da sagen die ganz locker, hier Scorpions und sowas alles.
Ja.
Ich bin tatsächlich, ich hatte vorher die Tokyo Tapes gehört. Kumpel, mit dem wir mal zum Wasserballtraining gefahren sind, der hatte immer die Tokyo Tapes laufen. Ich glaube, das hängt stark damit zusammen, dass man den Gesang von Klaus Meine entweder gut oder scheiße findet.
Ist das so?
Ich glaube, da ist meine Theorie ja immer so.
Ich habe noch eine
sehr
andere Theorie
stark polarisiert
dazu.
Ja, lass mich hören.
Also, weil ich bin da immer so fasziniert von, weil genau, die sind ja weltweit erfolgreich und sind halt eine der wenigen deutschen Exporte, die weltweit so ein Renommee haben in der Musik. Und ich glaube, das eine hier in Deutschland ist, das ist halt irgendwie diese. Und ich weiß, Ingo, du hast auch mal in Hannover gewohnt. Aber Hannover ist halt für alle Deutschen schon mal so ein Ort, also so, wo man sagt, da kann ja schon nichts Gutes herkommen. So diese Hannover-Mafia.
Naja, ich glaube, irgendwie sind die Deutschen vielleicht sauer, dass sie die Scorpions nicht selbst entdeckt haben. Ja? Weil wenn du mit denen redest, die haben ja am Anfang wirklich, Klaus sagte, wir haben jede Pinte in England bespielt. Die sind ja mit dem Bus quer durch Frankreich gefahren und haben da wirklich jede Kleipe berockt. Und irgendwann, als dieser Punkt war, als sie so richtig auch weltweit abgegangen sind, dann war natürlich, die hatten ja dann auch in Amerika Management und so, und die haben gesagt, Freunde, hier jetzt mal rüberziehen, hier Los Angeles. Und dann haben die sich angeguckt und gesagt, ja, Familie Hannover, umziehen, nein, Weltkarriere gerne. Und hat ja trotzdem geklappt, ne?
Ja, und dann kommt halt hinzu, und das ist ja dann bei manchen Bands so, oder auch bei manchen Schauspielern oder Schauspielerinnen, dass du halt reduziert wirst auf ein Werk, und das ist natürlich Wind of Change. Und das ist halt so ein Ding, dem sind ja irgendwann, also ich weiß nicht, wie sie selber zu den Songs stehen, ob sie sagen so, hey, der ist immer noch cool und er ist halt einer unserer Songs, oder ob es dann irgendwann so ein Fluch wird, ne, der dann immer nur wieder das ist, ne, und das kennt man ja auch bei manchen Schauspielern, die so schwierig aus, ne, so aus ihren Rollen rauskommen oder lange dafür brauchen.
Aber die hatten ja die Nummer, Die Nummer 1 in Amerika aber, schon lange vor Wind of Change, ne?
Ja genau. Ich glaube, aber ich sage, in Deutschland ist das natürlich, jeder guckt nur da drauf. Ne? In Deutschland guckt halt jeder auf dieses Wind of Change und sagt halt so,
naja. Also ich glaube auch, wer schon 1979 beziehungsweise, ja, Tokyo Tapes ist, glaube ich, von 78. Wer damals schon Tokyo Tapes hatte, der musste nicht auf den Wind of Change warten. Ja, genau. Ich weiß es nicht, ob es die, auch Michael Schenker, auch ein erster Gitarrist bei den Scorpions, damals mit seinem Bruder Rudolf, legendärer Weltgitarrist geworden. Ich weiß es nicht, ich meine manchmal immer, dass es an Klaus meine Stimme liegt. Vielleicht kann ich mich auch täuschen, aber wir sollten mal vielleicht einfach jetzt mit den Scorpions einfach beginnen.
Ja.
Und einfach mal Musik hören und dann kann Ingo alles weitere erklären. Du hast vom Worldwide Live Album hast du Big City Nights ausgesucht und genau das hören wir jetzt. Hier sind die Scorpions, Big City Nights. Wunsch von Stargast Ingo Nomsen.
Yes. Boah, ich bin sofort in diesem Feeling drin, ja. Ich möchte sofort auf die Bühne bei Rock in Rio und die Crowd genießen. Ich habe den Song ausgesucht, weil ich glaube, es ist einer der besten Live-Songs von den Scorpions. Ich meine, da gibt es viele Perlen, ja, auch Coast to Coast, dieses Instrumental ist der Hammer. Und wie gesagt, wenn man die Jungs kennt und weiß, wie die ihren Job machen und wie diszipliniert auch Klaus ist, ja, der spricht ja kaum während der Tour, damit er seine Stimme schont und so. Also geht mal auf ein Scorpions-Konzert. Also die Band ist in der aktuellen Besetzung der Knaller. Und für mich als Gitarrist, ich weiß gar nicht, wenn ich mich zwischen beiden entscheiden müsste, also Matthias Japs, Granate für sich und natürlich Rudolf Schenker, auch Legende. Also ich würde es ja auch beide nehmen, ja, im Prinzip.
Ja, ich habe bei den Scorps immer dasselbe. Also ich komme mit dem Gesang einfach nicht klar. Also ich habe tiefen Respekt vor deren Werk und vor deren Erfolg. Aber es gibt eben halt, Klaus Meine ist ein super Sänger. Es sind einfach nur Frequenzen, die mich persönlich nicht ansprechen. Aber das könnte ich ja auch über zig andere Bands sagen.
Du, ich finde es auch völlig legitim. Weißt du, der eine mag das, der andere mag das. Und Ich bin einfach
im unteren Register zu Hause. Ja, genau. Ne?
Ich habe neulich sogar lief bei uns hier im Radio Dream On von Aerosmith.
Mhm. Ja.
Und da gibt's einen Part, ich komme die Ex, sagt, welche Scorpions-Nummer ist das denn? Ja? Sagt meine Frau, ist Aerosmith. Sag ich, ach, ja, stimmt, klar. Aber und damals klingt er noch so ähnlich. Ja? Ich glaube, da hat er fast versucht, so zu singen wie Klaus Meine.
Das war, bevor das Koks und andere Substanzen seine Stimme völlig in so diese Raspelei.
Nicht von Klaus Meine, ne? Nur das jetzt
von Steven Tyler. Der war ja am Anfang auch sehr hoch. Sein Beiname war, glaube ich, Screaming Demon. Und später haben dann die Drogen das Ganze etwas aufgeraut.
Ich kann euch nur eine Stimme sagen, auch eine in der Kategorie hohe Stimmen, Axl Rose. Und ich kann euch nur sagen, hört euch mal Axl Rose vom Glastonbury aus diesem Jahr an. Es ist unterirdisch. Es ist gar kein Gesang mehr. Es ist nur noch so ein Dahergesäuse.
Da siehst du, wie viel Disziplin dazu gehört, dass du überhaupt so singen kannst. Ja.
Und da bin ich völlig bei dir, Ingo. Ich habe auch dieses, nachdem Max das gesagt hat mit Glastonbury, ich habe das wirklich angeguckt und habe wirklich gedacht, es ist unfucking fassbar, der Typ.
Eine Frechheit.
Alles zerstört, aber auch wirklich alles. Und du kannst dann so ein Klaus Meine gar nicht hoch genug hängen. Ja. Und kannst dann wirklich sagen, ey, Leute, sorry, aber das ist einfach ein... Das ist eine andere Kategorie. Also da ist Klaus Meine wirklich noch top in Schuss.
Muss man ja wirklich auch nochmal sagen, der ist keine 20 mehr, ne? Also
wollte ich gerade sagen, der hat dann ja auch eine doppelt so lange Karriere. Man muss ja überlegen, bei Guns N' Roses, die haben ja also wann war das letzte Album? 96 oder irgendwann dann nochmal dieses Chinese Democracy und viel dazwischen keine Musik gemacht. Und die Scorpions sind ja dann nochmal 20 Jahre länger am Start und sind ja halt dauerhaft auch noch unterwegs gewesen. Ja. Also
wirklich, Axl klingt so ein bisschen, wie habe ich das beschrieben auf Facebook? Es klingt wie eine Mischung aus Inge Meisel, die durch ein Kazoo singt. Das ist so ein bisschen, Und ich weiß nicht, ob man da nicht sogar Inge Meisel Unrecht tut.
Wahrscheinlich war es gar nicht Inge Meisel, sondern Jörg Knörr.
Ja, oder, jetzt entschuldigen Sie aber mal ganz herzlich, Herr Numsen. Also,
lieber Grüße an Jörg. Der hat irgendwie für Parodisten auch viele Türen aufgemacht, glaube ich, in seiner Zeit.
Ja, und mindestens genauso viel wieder zugemacht. So,
ich hätte noch eine Frage, wenn es so weitergeht. Also, weil, und das ist so, du hast Gitarrenunterricht genommen und dann irgendwann dich mit diesem, also Musik, ganz spannendes Thema, Gitarre spielen. Du hast auch gerade gesagt, oh, auf der Bühne stehen. Jetzt so in Rock am Rio und die Menge genießen, und das hast du ja dann sozusagen eine öffentliche Karriere gemacht, im Fernsehen auf der Bühne zu stehen, jetzt auch mit eben Comedy. War das so ein Wunsch von dir zu sagen, rauf, also so ähnlich wie Till zu sagen, berühmt werden, rauf auf die Bühne, auch erstmal egal mit was, oder war so klar, nee, Fernsehen und das und da will ich hin, wie war es für dich?
Naja, ich wollte am Anfang ja wirklich immer dann, als ich in Murnau war, Rockstar werden. Dachte ich mir, jetzt holst du dir ein paar Bands, und dann war das ein totaler Spaß jedes Mal, wenn wir irgendwo live gespielt haben, ob mit einer Rock'n'Roll-Band, ob als Jazz-Gitarren-Duo oder halt mit einer Heavy-Band bei irgendwelchen Harley-Treffen oder in irgendwelchen Großraumdiskotheken. Das war immer mega, ja. Und so das, was man immer so als Rock'n'Roll-Klischee im Kopf hat, ach, da ist nur Party und danach wird getrunken, das habe ich natürlich auch eine Zeit lang genossen. Das Einzige, wovor ich immer Angst hatte, waren die Frauen. Aber ich hatte immer das Glück, dass ich mit Jungs zusammengespielt habe, die gerade in der Rock'n'Roll-Band, die waren alle 5 bis 15 Jahre älter als ich, ja. Hatten teilweise war irgendwie, wir haben eine Band gehabt, da war Nick Woodland dabei. Der hat mit Pfefferminz bin ich dein Prinz bei Westernhagen gespielt. Oder der Pianist der Spider-Murphy-Gang war mal mit dabei. Und da habe ich unglaublich viel gelernt, ja. Oder wir hatten einen Frontmann, der da, wenn wir Sex Machine gespielt haben, machte der plötzlich Spagat. Und ich habe mich immer gewundert, wie er wieder hochkommt, ja. Also das waren ganz, ganz tolle Erlebnisse. Und dann war aber irgendwann der Moment, wo es noch eine Stufe größer hätte werden können. Und dann hat halt irgendwie der eine hat Stress mit der Freundin und der nächste muss nebenbei noch ein bisschen weißeln. Und ich wollte da immer all in gehen und habe aber gemerkt, dass das so nicht funktioniert. Ja, wir haben ganz, ganz gut davon gelebt. Und ich habe auch nach dem Abi mit 3 Vierteljahren nichts anderes gemacht als Musik und Gitarrenunterricht geben und so. Aber habe dann gemerkt, ach, das ist es irgendwie nicht. Und Film und Schauspiel und Mediengeschäft war auch noch ganz groß auf meiner Liste. Und dann habe ich angefangen, Praktika bei Film und Fernsehen zu machen, bis ich nach einer Produktion in Österreich gedacht habe, ach, vor die Kamera kommst du so richtig als Schauspieler so nicht. Mach doch noch mal eine solide Ausbildung beim Radio und vielleicht wird es dann doch noch was mit der Moderatorenkarriere.
Ja, gut. Das haben wir so mit den Frauen, da muss ich nur hart dran knapsen. Aber wir müssen über Musik reden. Du musst uns jetzt deinen nächsten Song vorstellen. Musik ist Trumpf, und die Scorpions waren sozusagen dein erster Trumpf. Was hast du noch, was hast du noch auf der Hand? Was ist in deinem Blatt? Was ist Trumpf? Musik ist Trumpf. Welcher Titel kommt jetzt?
Also eine Band, die wir damals, gerade in dieser Rock'n'Roll-Zeit eigentlich, also entweder wurde sie geliebt oder gehasst, und bei mir in der Band wurde sie immer gehasst. Das war Status Quo, Rockin' All Over the World, das war so eine Nummer, oh ja, Rockin', aber ach, das ist doch alles Fake und so weiter. Und ich hatte dann einen Gitarrenschüler, der wollte das unbedingt lernen, Rockin' All Over the World, weil er totaler Status-Fan war, okay. Und dann haben wir das gemacht und der Typ brachte plötzlich immer geilere Gitarren mit. Und ich sage, woher hast du denn diese ganzen Gitarren, das ist ja Wahnsinn. Der sagt, ja, die sind von meinem Papa, magst du mal vorbeikommen? Sag ich, na klar. Und dann haben wir die nächste Stunde bei ihm zu Hause gemacht. Und dann ist bei mir kurz vorher der Groschen gefallen, weil ich dann auch noch mal einen Kumpel gefragt habe. Und sagte, ja, das ist der Sohn von Sigi Rauch, dem Schauspieler. Der spielt ja auch Gitarre. Und ich so, oh Gott. Und dann hatte ich so ein bisschen Muffensausen, aber fuhr ich dahin. Und dann war das nicht die Hollywood-Villa, sondern eben ein umgebauter Bauernhof. Und dann kam er raus und sagte, ich bin der Herr Rauch, ich bin der Sigi. Und das war total nett. Und da ist eine total schöne Verbindung entstanden. Ich konnte diese Gitarren spielen. Er hat ab und zu mal mitgespielt. Und dann irgendwann, ich war ja so ein bisschen, ja, nicht ganz so selbstbewusst in diesen jungen Jahren. Und irgendwann habe ich mich aber getraut zu sagen, Sigi, kannst du mir nicht eine Connection zum Film machen? Ja? Und bin dann quasi über die Musik und über Sigi Rauch zu meinen ersten Schauspieljobs gekommen. Und habe hier mal eine Rolle spielen dürfen und da mal was. Und ich kann mich noch an die erste Rolle erinnern, weil ich hatte noch kein Auto. Und dann rief irgendwann der Besetzer an und sagte, hier ist der Joe, kannst du einen Satz, traust du dir das zu? Und dann sage ich, na selbstverständlich. Dann sagt er, ja, am Sonntag, ein Satz, 270 Mark. Das waren für mich ja, das waren ja für mich ganz neue Welten, ja, als 17-Jähriger oder 16-Jähriger. Und dann sage ich zu meinen Eltern, könnt ihr mich da hinfahren? Nordfriedhof München. Ein Café war der Treffpunkt. Wir waren da kurz vor 9, um 9 Uhr soll es losgehen, eine einsame alte Frau vor der Tür. Meine Mutter so, es ist da der Film. Und dann sagt sie, ja, hier wird gleich gedreht. Sagt meine Mutter, was wird denn da für ein Film gedreht? Und dann sagt sie, ja, mit einem Regisseur, mit dem habe ich oft gearbeitet. Mit dem kann man sehr gut arbeiten. Und meine Mutter, ja, was denn? Und dann sagt die Frau, ja, es wird eine bayerische Softsex-Komödie. Aber ich glaube, es wird auch eine Hardcore-Version gedreht. Und dann meine Eltern so. Am meisten hat mich gewundert, dass meine Eltern wussten, was das ist, eine Hardcore-Version. Ja? Aber ja. Ich habe gesagt, komm, fahrt's nach Hause, ich komme da gut durch. Und es waren ganz viele bayerische Volksschauspieler dabei und irgendeiner aus der Gendarme von Saint-Tropez und so. Gab natürlich keine Nackten für mich zu sehen. Aber es war auf jeden Fall eine sehr lustige Erfahrung, ja.
Ja, da kannst du ja froh sein. Also da eine falsche Gitarre ausgewählt, eine falsche Wendung gemacht und du wärst erst zum zweiten Teil des Films da gewesen. Da kann man sich einfach schätzen.
Ja, ja. Und Sigi war auch ein echt guter Gitarrist, ja. Der hatte alles drauf. Der hat auch beim Traumschiff dann immer alte Sinatra-Klassiker selbst begleitet und so. Ein ganz, ganz feiner und toller Typ. Und ich habe im Nachgang ja, deswegen habe ich den Song auch mitgenommen, die Jungs von Status Quo auch kennengelernt, weil auch Rick, auch bevor er starb, noch zweimal, glaube ich, bei mir in volle Kanne auch mit dabei war. Und Francis und er ist super Typen, dieser typische englische Humor. Und ja, ich habe dann immer von ihm irgendwelches Zeug abgegriffen und an Benny geschickt, meinem ehemaligen Gitarrenschüler, der sich dann immer gefreut hat, wenn er irgendeine Special-Platte gekriegt hat oder irgendeine Unterschrift. Und für mich das Tollste war, dass ich dann irgendwann in der Sendung sagte, ey, Francis, jetzt sag doch mal all den kleinen Rock'n'Rollern da draußen, was ist denn dein wichtigster Tipp, wenn jemand ins große Rockgeschäft will, wie ich damals, ich wollte ja auch Rockstar werden, was hättest du mir gesagt? Und dann sagte er, don't do it. Und meinte das aber mit dem Hintergrund, das hat er dann auch ganz gut erklärt, die Leute, die es eh schaffen wollen und die es wollen, ja, die kannst du mit so einem Spruch nicht aufhalten. Und wer nicht wirklich will, der sagt sich dann, ja gut, dann lasse ich es eben. Ja, und da kannst du dann dir viel Leid ersparen, wenn du es nicht machst. Und mittlerweile, ich meine, ich war auf Bruce Springsteen, der spielt dann plötzlich als letzte Zugabe Rockin' All Over the World. Und von daher finde ich das auch jetzt heute noch eine fantastische Nummer. Hat ja John Fogerty geschrieben und ist eine Nummer, die Status erst richtig bekannt gemacht hat, hier in Europa zumindest.
Na gut, sagen wir es mal so. Also ich war schon lange, lange, lange Status Quo-Fan, bevor es Rocking All Over the World gab.
Nein, ich meine, die Nummer hat Status Quo in Europa bekannt gemacht. Ne? Die war in Amerika ja auch schon mal mit John Fogerty erfolgreich, aber die...
Nein, da muss ich vehement widersprechen. Status Quo war mit Down Down in England schon Platz 1, ich glaube vom Blue for You-Album.
Nein, ich glaube, du hast mich falsch verstanden. Ich meine, die Nummer Rockin' All Over the World, die hat es in Amerika schon gegeben. Und die Jungs haben die in Europa richtig bekannt gemacht und dann letztendlich auch zum Welthit.
Ich stand auf der Leitung, aber da kannst du wieder sehen, Ingo, weil du hast es am Anfang schon angetextet, Status Quo haben immer enorm polarisiert. Und total. Es gab immer diese Hasser und es gab die, die es geliebt haben. Ich gehörte zu denen, die sie abgöttisch geliebt haben. Ich kann mich eigentlich bis heute aufregen über Leute, gerade Gitarristen, die sagen, ja, das ist ja alles ganz easy zu spielen.
Alter, spiel das mal, Alter.
Fuck you, ganz genau. Das ist überhaupt nicht easy zu spielen. Du wirst es wahrscheinlich wissen, wenn ich dir jetzt noch sage, lieber Max, das zum Beispiel, was Gitarrenseiten angeht, ich glaube, Rick Parfitt hat gespielt 13 auf 56 oder sogar 14 auf 56, eine 14er hohe E-Seite, eine 56er tiefe E-Seite, das ist wie Drahtseile auf einer Gitarre.
Ja, zieh die
wenn
mal.
Du dir dann vor Augen hältst, was der Mann für ein lockeres Handgelenk hat und wie groovy und wie die das geschaffelt haben, das ist alles andere als simpel. Auch als Schlagzeuger, wenn du nicht shuffeln kannst und die meisten können es halt nicht 5 Minuten lang irgendeinen Shuffle durchziehen. Status Quo, ganz klar gut, man muss sie nicht mögen, aber das als einfache Musik abzutun, ist einfach nur dumm, ignorant und zeugt davon, dass man eigentlich keine Ahnung von Musik hat.
Gerade auf den Anfang, muss man, das ist wirklich ein bisschen vertrackt.
Ja, da würde ich sagen, hören wir direkt rein. Ich habe eurer Diskussion gelauscht. Ich finde es wunderbar. Till hat mehrfach ja schon erwähnt, was für ein großer Status Quo-Fan er ist. Wir hören rein. Status Quo, Rocking All Over the World.
So, jetzt bin ich mal gespannt.
Ja, ich habe es damals schon gesagt, wenn ich Status Quo höre, dann kommen bei mir so Assoziationen, 18, 19 sein, auf dem Dorf wohnen, Schützenfest feiern und die Top 40 Band spielt am Samstagabend, wenn die Rockstunde losgeht, spielen halt den Song. Und dann warst du halt 17, 18, 19 und dann kommen da halt so die 40-jährigen Väter auf die, ne, die kommen dann halt und sagen, geil, das ist meine Musik. Und dann bist du ja schon dreifach abgeturnt. Erstens spielt da irgendwie eine Top-40-Band in einem Schützenfestzelt. Dann Mutti und Vati schieben sich beim Disco Fox bei dem Song über die Bühne. Du willst dich da nur noch von distanzieren und das verbindest du mit Status Quo. Deswegen sind die einfach, die hatten bei mir eine ähnliche Beliebtheit wie Rosenkohl. Obwohl ich nicht wirklich, und das ist ja das Schlimme, sehr ignorant, obwohl ich ja nichts von denen gehört habe, sondern das war so ein, natürlich habe ich ja auch ein bisschen Gitarre gelernt, natürlich habe ich den Song auf Gitarre gelernt, weil der halt zum Anfang irgendwie ein guter Einstieg ist, aber trotzdem verabscheut. Also, und wenn ich den jetzt wieder so höre, denkt man sich so, ja, das ist sehr unfair, man muss denen eigentlich eine Chance geben, weil wie gesagt, die Songs, die Till mir vorspielt, auch jetzt, wenn man wieder reinhört, hat der Song das gar nicht so verdient, dass ich da so despektierlich drüber spreche. Weil wenn man ihn wieder so aus diesem Kontext herausnimmt, es ist eigentlich ein grooviger Rocksong, ne?
Ja, total. Und vor allen Dingen Rosenkohl ist ja auch wieder total in. Ja,
heute liebe ich es. Aber damals.
Superfood.
Was ich total vergessen hatte, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, ne? Der Song war ja beim Live Aid-Konzert 85 der Opener sozusagen.
Du nimmst es mir aus dem Munde, Ingo. Ich wollte nämlich gerade ansetzen und sagen: Leute, wir reden über einen Song. Bob Geldof hat wochenlang gebrütet, wer verdammt nochmal dieses Festival anfangen kann um 12 Uhr mittags, damit Stimmung aufkommt. Und dann hat er irgendwann gesagt, pass auf, da gibt es nur eine Band. Eine Band und ein Song, der um 12 Uhr mittags den ganze alle auf links ziehen kann. Und das war ein Status Quo. Punkt. Und so ist es. Guck dir das Video an. Ich habe es nochmal in Vorbereitung auf die Sendung gesehen bei YouTube. Es ist sengende Hitze, 12 Uhr mittags, das Festival wird eröffnet. Das Intro, die ersten 10 Sekunden sind noch nicht um und das ganze Stadion tobt, ist auf dem Bein. Und Leute, das kann kein Scheiß-Song sein. Nee. Wenn 80.000 Menschen mal eben kurz komplett durchdrehen, alles gut.
Ja.
Oder?
Geile Nummer.
Wunderbar.
Geile Nummer.
Oh Gott.
Wie Till immer zu sagen pflegt. Hör mal, Ingo, was hast du uns denn da noch mitgebracht?
Genau. Ich wollte sagen, hier der gute Bob Geldof, ne, der damals auch offensichtlich den richtigen Status-Riecher hatte. Ich habe ihn mal kennengelernt bei einer Veranstaltung, hat er einen Preis von mir bekommen und haben wir darüber gesprochen, dass er ja eigentlich
Stopp mal, Ingo. Hat er einen Preis von dir bekommen? Was hast du ihm mitgebracht?
2,50 Euro.
Eine volle Kanne Tasse oder?
Ja, genau.
Was denn für ein Preis? Nee, bitte, hallo, wir lächzen. Hörer lächzen nach
Details.
Nach dem Duft der großen, weiten Welt. Nein,
er hat den Green Tech Award bekommen. Ist aber auch schon 100 Jahre her. Aber worauf ich hinaus wollte, dass ich da fast ein bisschen Muffensausen hatte, weil ich eben auch hier Live Aid Fan und Boomtown Rats und so weiter. Und dann stellt sich raus, dass der Typ in England genau die Sendung produziert, die ich in Deutschland jahrelang moderiert habe. Der war der Produzent von Big Breakfast. Das war die erfolgreichste Frühstückssendung im englischen Fernsehen bei der BBC.
Ach, die ist nicht Full Can?
Volle Kanne. Volle Can, ja. Ich habe mir nur damals auch schon immer gedacht, er hätte sich einfach mal einmal zum Friseur hätte gehen können, ja, bei der Veranstaltung. Meine Mutter hat gesagt, wie hat er denn ausgesehen, Mann?
Ja,
sowas sagen auch nur Mütter, ne? Sowas sagen auch nur Mütter.
Ja. Ja,
du machst ein riesen, also ein weltweit übertragenes Rockkonzert. 80.000 Menschen da, die ganze Welt spricht Jahre später drüber und so. Die Mütter gucken sich an und sagen: Sag mal, wie hat der denn die Haare? Also, das finde ich großartig.
Ja,
cool.
Ja, du kriegst einen Friedensnobelpreis oder was weiß ich nicht, nur alles. Ja. Und Mutter sagt: Hättest du jetzt mal vorher zum Friseur gehen können? Ja. Ne? Atze Schröder hat mir das auch mal erzählt. Er hat irgendwie den Deutschen Comedy-Preis moderiert, war im Anzug und was weiß ich. Und sein Vater in die Niete angerufen hat gesagt: Junge, Ende in die Taschen beim Moderieren. Geht gar nicht.
Also ich dachte, er hätte angerufen und hätte gesagt: Hör mal, Atze, du hättest auch mal zum Friseur gehen können.
Ja, nun gut, da wusste er ja schon, da ist ja nun Hopfen und Malz verloren. Jetzt, Ingo, wir waren ja bis jetzt relativ... Ja, da waren wir schon heavy unterwegs, würde ich mal sagen. Das waren schon mal knallharte Rocknummern. Schlägt dein Herz nur für den handfesten Rock oder hast du auch Ich frage nur, Ingo, weil ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Ingo, ob wir da jemals drüber, wir kennen uns ja auch schon etwas länger, ich weiß gar nicht, ob wir jemals darüber gesprochen haben. Weißt du eigentlich, dass Atze und ich, dass wir dich in unserem ersten Buch und dann kam Ute verewigt haben?
Ehrlich? Nee.
Ja.
Weiß ich gar nicht.
Und zwar ist das Kapitel Atze, und das stimmt wirklich, der war in Ghana.
Aber bei Matafuma, wie heißt das? Mit dieser Hilfsorganisation,
genau, Madame Fogana.
Madame Fogana.
Madame Fogana, die Bettina Landgrafe, die hat diese Hilfsorganisation gegründet, ist jetzt lebt in Ghana und kümmert sich dort um die Kinder, die missbraucht wurden als Arbeitskinder und so weiter, es mussten Krankenhäuser, Schulen gebaut werden und so weiter. Und Arzt hat sich da sehr engagiert und hat sich da tatsächlich mal so eine Krankheit geholt, die nennt sich Chikungunya-Fieber. Und da hatte er so ein bisschen drunter zu leiden. Und das haben wir in dem Buch verarbeitet. Und da gibt es eine Stelle, wo er eben halt gerade festgestellt, wo diese Krankheit festgestellt ist und er glaubt, also er müsste sterben. Und sagt also schon hier, ruft dann in der Agentur an und sagt, hier Töne ruft beim ZDF an, ich möchte mich mit einer großen Gala von der Nation verabschieden. Carmen Nebel soll in 20 cm hohen Hacken und einem ihrer sexy Sackos moderieren. Ich will auf dem Porsche-Werksgelände in Zuffenhausen beerdigt werden. Ich möchte diesen großen Helden der Arbeit ein bisschen was zurückgeben. Töne am anderen Ende der Leitung schwieg andächtig und fragte dann ungerührt: Hör mal, Atze, du bist doch nächste Woche bei Volle Kanne im Morgenprogramm des ZDF. Die Redaktion lässt fragen, ob du nicht zusammen mit Ingo Nomsen einen AC/DC-Topflappen häkeln könntest. Daraufhin sagt Atze, ich brüllte heiser in den Hörer: Ich fasse es nicht, ich sterbe und du kommst mit Topflappen. Ja, Atze, ich weiß, aber du stirbst nicht. So, da bist du verewigt. Hast du mit Atze jetzt jemals diesen Topflappen, den AC/DC-Topflappen gehäkelt?
Nee, aber Kanne. Der muss noch gehäkelt werden. Das Coole ist, du hast gerade gesagt, er wollte zu Carmen Nebel. Hast du gewusst, dass ich mal Außenmoderator bei Carmen Nebel war?
Nein.
Und ich konnte alle meine Stars der Kindheit kennenlernen, die noch nicht bei Volle Kanne waren bis dato. Udo Jürgens, Nana Mouskouri und ein paar Schlagerschwager, die schon mal da waren. Und es ging um die Überraschung einer Familie irgendwie, die wurde mit versteckten Kameras irgendwie ausgestattet, die ganze Bude. Und dann sollte ich die abholen. Und während der Carmen-Nebel-Show waren alle Carmen-Nebel-Fans, hat Carmen-Nebel gesagt: Hallo, Sie sind in der Sendung. Und jetzt klingelt Ingo Nomsen und bringt Sie zu uns ins Studio. Und es wurde nachmittags groß geprobt. Ich hatte Chauffeursuniform an und so. Und dachte, das ist mein großer Auftritt. Jetzt geht's richtig los. Und dann klingelte ich an der Tür, Live-Show. Ich gehe rein und dachte, jetzt kann ich mit den Leuten sprechen und so, aber ich hatte unterschätzt, es war die Carmen-Nebel-Show. Die Carmen-Nebel hat die ganze Zeit geredet und ich habe dann einfach nur die Leute ins Studio gefahren, wie so ein Statist, aber es war irgendwie total lustig, dann hinter der Bühne zu stehen und dann echt diese Superstars, weißt du, Udo Jürgens, Karel Gott, Nana Muskurin, dann kommt der Aufnahmeleiter und sagt, so, jetzt pass mal auf, Achtung, alle herhören, und dann hören alle zu. Jetzt gleich alle, wenn die Dalia Lavi das zweite Lied singt, Udo Jürgens, Ingo Nomsen, ihr seid die ersten zwei, dann der DJ Ötzi mit der Nana Muskurin, dann der Karel Gott mit was weiß ich wem, und dann hat er so die Reihen aufgestellt und sagt, so, gleich geht's los, ich bin wieder weg. Und dann geht er weg und dann klopft mir Udo Jürgens auf die Schulter und sagt, Ingo, und ich so, ja, Udo, das machen wir nicht. Ich so, wie? Ja. Und dann kommt der Satz, über den seine Tochter später auch sehr gelacht hat, als ich es ihr erzählt habe. Sagt er, Ingo, wir machen doch nicht die Petersilie für Dalia Lavi. So. Und dann waren wir die Letzten und sind als Letzte über die Balustrade die Showtreppe nach unten und haben dann nur von oben gesehen, wie sich die ganzen Stars einer nach dem anderen um die Plätze in der ersten Reihe kloppen. Ne? Weil wenn die Kamera vorne vorbeifährt, verkaufst du halt nur Platten, wenn du noch gesehen wirst.
Ja, ja. Und deswegen hat die Carmen Nebel immer diese 20 Zentimeter Pöms angezogen.
Ja, wahrscheinlich.
Damit die,
nein, aber großer
Respekt. Damit sie aus dem Nebel herausragt. Sozusagen.
Großer Respekt vor Carmen Nebel. Sie hat mich am nächsten Morgen auch sehr motiviert beim Frühstück. Dann gesagt, Ingo, das hast du toll gemacht gestern. Ich habe auch als Außenreporterin angefangen.
Dachte ich, großartig. Ja.
Nein, aber großer Erfolg gewesen im ZDF.
Ja, du siehst, wir haben auch zu deiner Popularität beigetragen in diesem Buch. Was immerhin auf Platz 11 der Spiegel-Bestsellerliste Belletristik gelandet ist.
Ja, also, du schreibst ja gar kein Buch mehr unter Top 15, oder? Auf der Spiegel-Bestsellerliste.
Nicht, wenn es nicht muss.
Ja, genau. Nicht. Ja, genau.
So, ganz genau. Ja. Aber du hast ja auch nur Top-Acts hier bis jetzt in die Bude geschleppt, sozusagen bei Musik ist Trumpf in unserem Musikpalast. Wie geht's weiter bei dir, Ingo?
Ich würde sagen, jetzt machen wir mal so einen kleinen Schritt über den großen Teich. Und New York, New York war ja immer so der Sinatra-Klassiker, den alle mit New York verbinden. Ich habe Empire State of Mind mitgebracht, Jay-Z featuring Alicia Keys. Das ist so meine Nummer zu meinem Monat in New York. Also ich wollte immer mal irgendwann einen Monat in New York leben, in dieser Welthauptstadt des Entertainment, und habe mich nie getraut, irgendwie freizunehmen, weil ich immer dachte, der nächste große Job kommt oder so, du kannst nicht einfach 4 Wochen abhauen. Und dann hat mich meine Frau mit dampftem Druck dann doch motiviert zu sagen, komm, das machen wir jetzt einfach mal und setzen diesen Traum in die Tat um. Und wir haben es gemacht und es war der Hammer. Also einfach so mal nach New York gehen und zu gucken, was passiert, und dann Unterricht zu nehmen, einfach nicht diese Touri-Ziele abzuklappern, war oft genug in New York, sondern einfach nur mal dieses
Unterricht
Leben dort
zu nehmen. Was heißt Unterricht zu nehmen?
Naja, ich habe irgendwie Drehbuch-Workshops gemacht, Comedy-Writing, das mich dann auf die Stand-Up-Bühne gebracht hat, ein bisschen Schauspielunterricht, ein bisschen hier Longform-Television-Dramaturgie und lauter so Zeug. Und das war total, total klasse. Und wir haben dann witzigerweise in Brooklyn gewohnt. Vor unserem Haus haben die Leute nachts gerappt. Also es war genau diese Nachbarschaft, in der auch Jay-Z groß geworden ist. Lil' Kim hat um die Ecke gewohnt. Notorious B.I.G. Das ist all. Bed-Stuy ist so die Ecke, aus der der Rap da gekommen ist. Und was so witzig war, wir haben so eine Wohnung in so einem Brownstone. Da sind diese Reihenhäuser da, ne, diese alten, gemietet gehabt, und der Vermieter sagte dann noch auf meine Frage, ist es hier eigentlich eine gefährliche Gegend? Sagt er, nein, nein, überhaupt nicht gefährlich, nur nach 10 bitte nicht mehr zu Fuß vor die Tür. Ja? Machst du dann natürlich doch, wenn du ein bisschen dort lebst, und das war einfach eine ganz, ganz coole Zeit irgendwie. Also den Monat möchte ich nicht missen, der hat nun wirklich mein Leben oder meine Einstellung zum Leben sehr verändert. Und das ist der Song dazu, Jay-Z.
Wenn das so ist, dann spielen wir den jetzt einfach mal. Empire State of Mind, für alle die, die uns treu ergeben sind, den haben wir natürlich auch schon gewürdigt in unserer New York-Sendung. Und wer den nicht gehört hat, holt das jetzt mal schleunigst nach. Hier sind Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind.
Ich komme da sofort wieder in dieses Gefühl rein.
Ja, und du sagst es, in dieses Gefühl rein. Ich finde es großartig, weil du hast das so beschrieben, und das ist so witzig, weil ich war jetzt im März nach 20 Jahren wieder in New York und habe auch in Brooklyn gewohnt und deswegen hatte ich auch diesen Song ausgewählt, erstens, weil ich Jay-Z-Fan bin, und zweitens, weil er eben auch irgendwie eine moderne Interpretation von dem Gefühl, was so New York New York ist, vermittelt. Und das, was du beschrieben hast, unterschreibe ich zu 100%. Das ist diese Stadt, die irgendwie schon sich so, und das haben wir damals auch besprochen, so, das ist ja gar nicht mehr USA, das New York ist schon fast wie so ein, also wirklich dieser Melting Pot und was ganz Eigenes, weil halt alles dahin strömt, um halt irgendwie ne, es zu probieren, da es zu schaffen. Und da irgendwie, die Energie ist eine andere und ja, du kriegst einen anderen Blick nochmal auf Dinge und auch beruflich. Und wir, und ich war damals, oder ich war, das ist ja auch schon wieder ein paar Monate her, ich war da und danach bist du rausgegangen und hast gesagt, wir müssen hier was machen, wir müssen hier irgendwie auch unser Business aufziehen, weil du immer das Gefühl hast, irgendwas geht hier, irgendwas wird passieren und irgendwas Positives wird passieren. Und deswegen finde ich großartig, dass du diesen Song gewählt hast, weil er mich genau in diese Stimmung versetzt hat, die du beschrieben hast. Und es wird bei mir auf jeden Fall nicht nochmal 20 Jahre dauern, bis ich wieder in New York bin.
Ja, ja. Also meine Frau hat mir noch zum Geburtstag vor ein, zwei Jahren dann nochmal einen Flug nach New York hin und zurück geschenkt und sagte, flieg nochmal hin und dreht nochmal auf. Weil das Schöne ist ja, wenn du da mal aufgetreten bist in diesen Clubs, dann sagen die, wenn es nicht schlecht gelaufen ist, kannst du hier jederzeit wieder auftreten. Ne? Ruf an, wenn du wieder da bist. Ja. Und durch Corona und Co. hat sich das jetzt erstmal erledigt und jetzt kann ich auch in Berlin hier jeden Abend auftreten. Und es ist hier in Berlin ist so ein bisschen wie dieses New York-Gefühl. Was ich in New York so klasse finde, ist, dass es da überhaupt keine Berührungsängste gibt, sei es musikalisch zwischen verschiedenen Stilen, sei es irgendwie beruflich, woher kommst du, was willst du, was machst du. Jeder kann irgendwie alles machen. Und ich saß im Drehbuchseminar mit einer, die hat einen Hollywood-Film geschrieben für Kevin Bacon und rechts neben mir saß eine Hausfrau aus Alabama und ich war der Journalist aus Deutschland und allen war klar, wir schreiben jetzt halt einfach auch Drehbücher. Also unabhängig davon, ob es funktioniert oder nicht, man macht erst mal, ja. Und ich habe Anwälte getroffen, die Musiker managen und gleichzeitig aber auch Immobilien. Und also jeder macht irgendwie alles und alle geben sich aber auch gegenseitig so ein Gefühl mit so, ja, das kann funktionieren. Ja, cool, ah, viel Glück. Und die meinen das dann auch so. Da ist nicht so, ah, was, du bist eigentlich, kommst du hier aus der Ecke genau. Und willst jetzt dorthin, wie soll denn das funktionieren und so. Das gibt's nicht. Da ist erstmal einfach volle Kraft voraus und das ist ein sehr guter Spirit, wie ich finde.
Ja, sehr schön. Sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Und jeder hat auch irgendwie eine wilde Story dazu erzählen. Ne? Also mein Arbeitskollege, der in New York lebt, der sagt dann auch hier, er hatte ein Bild an der Wand hängen und ich sagte dann, ja, guck mal hier, dieses Bild, das gefällt mir richtig gut. Und er sagte, ja, weißt du eigentlich, das ist von dem Typen, der hat dieses Buch geschrieben, auf dem der Film Blood Diamond basiert. Das ist ein guter Freund von mir. Ich so, was? Ja, hier diesen Film, der hat das Buch geschrieben und dann hat er halt diesen Film auch, hat er da auch mit Regie geführt für Blood Diamond. Ich so, der mit Leonardo DiCaprio. So, ja, ja, ja. Und ich so, und was macht er jetzt? Ja, der ist eigentlich so Dokumentarfilmer. Das war dann nicht so, dieses Hollywood-Ding war dann nicht so seins. Der macht heute wieder Dokumentarfilm und denkt so, also ich gucke ein Bild in deiner Wohnung an, sag, das finde ich cool. Und da hinten kommt eine Story raus, dass der einen Film mit Leonardo DiCaprio gemacht hat, der halt irgendwie ein Welterfolg ist. So. Und sowas passiert da halt ständig. Dann sitzt du auf einmal mit dem Podcast-Produzenten von Bill Maher oder sowas irgendwie dann zusammen. Und das ist also total Gaga. Also irgendwie und nur solche Dinge, diese ganzen Zufälle. Und irgendwie und das ist halt so dieses Gefühl, dass irgendwie immer was geht.
Ja, und jeder ist halt irgendwie auch da, ne? Ich weiß noch, beim zweiten New York-Besuch haben wir in irgendeinem Loft mit meiner damaligen Freundin geschlafen, mit Porravance getrennt, immer so Pärchen. Und ich habe mich immer gewundert, warum das Bad so cool aussieht. Und dann sagt die Vermieterin, ja, it's Roy's. Und ich so, wie? Und dann stellt sich raus, dass Roy Lichtenstein ihr Bad ausgepinselt hat, ja? Sorry, tonight, heute wird es etwas lauter, heute ist it's Women's Day, da hatte sie ja so eine Dachterrasse, und Yoko kommt und Yoko Ono, aber it's for women only, sorry, muss ich irgendwie vor der Tür bleiben und so. Also könnte ich jetzt auch noch ein paar verrückte Geschichten erzählen, aber New York hat einfach einen ganz besonderen Spirit und den sollte sich jeder mal geben, unabhängig davon, wie man Amerika politisch beurteilt und so, aber die Stadt ist wirklich was Eigenes.
Und wird nicht umsonst in einem Atemzug mit der westfälischen Metropole Hamm genannt, in der ich lebe und in der auch die unglaublichsten Geschichten passieren, nur mit dem Unterschied, dass sie keinen interessiert. So, meine Lieben, New York, Schwärmerei hin und her. Ich kann dazu nur mit Udo Jürgen sagen, ich kam noch niemals in New York, ich aß noch niemals Toast Hawaii, ging nie durch San Francisco mit vollgeschissenen Jeans, aber ich habe einen guten Riecher und ich habe einen guten Riecher, was Musik angeht und ich weiß, Ingo, du hast da noch ein paar Dinger im Köcher, die mir sehr gefallen. Darum fordere ich dich jetzt ultimativ auf, was ist der nächste Song und wie geht die Geschichte dazu?
Der nächste Song ist von AC/DC, heißt You Shook Me All Night Long. AC/DC, das war Das war mein tägliches Brot, als ich nach dem Abi allein gelebt habe und von Musik gelebt habe, haben wir immer mit der Heavy Band dann eben in so Festivals gespielt oder in so Diskotheken. You Shook Me All Night Long wollten meine Gitarrenschüler alle lernen und für mich ist es neben Back in Black auch einer der besten AC/DC-Songs und war ja auch ein Song, der für die Band total wichtig war, weil die erste Single mit Brian Johnson, der hatte noch richtig Muffensausen, weil er den Text schreiben musste und wusste nicht, wie er das irgendwie machen soll und hat dann in dem Text, wir hören es ja dann gleich, Frauen im Prinzip mit Autos verglichen, würde man heute vielleicht so auch nicht mehr machen. Aber die Nummer haut so rein und ich weiß noch immer, ich dürfte das Solo zu der Nummer spielen. Wir hatten einen anderen Gitarristen noch in der Heavy Band, der spielte viel besser als ich. Aber das konnte ich spielen und das war, da ist es mir selber immer kalt den Rücken runtergelaufen. Und die Nummer, wenn ich die höre, also ich höre die auch oft beim Joggen, da bin ich einfach sofort motiviert bis in die Zehenspitze. Und weil wir gerade in New York waren, mir hat Klaus Meine so eine tolle Geschichte erzählt, als die Scorpions in New York gespielt haben, im Madison Square Garden. Und diese Rockstars sind ja auch alle untereinander so ein bisschen befreundet. Ne? Dann sagt er, dann haben sie mit den Scorpions AC/DC im Studio besucht und AC/DC hat im Prinzip ein AC/DC-Konzert für die Scorpions gespielt im New Yorker Studio. Da dachte ich mir auch, sowas. Und da haben sich die Scorpions auch gefreut. Ja, also die sind selber auch noch Rockfans und von daher würden die jetzt auch alle mit gespitzten Ohren lauschen, obwohl man die Nummer auch schon 100.000 Mal gehört hat, aber sie wird einfach nicht alt, ja. Das ist einfach ein geiles Ding. You Shook Me All Night Long.
Für mich eins der besten Soli der Rockgeschichte, definitiv. So sexy gespielt, es ist letztendlich ein sehr simples Solo. Aber es ist so cool gemacht, allein wie er einsteigt und dann ganz langsam runtergeht und sich dann einfach wieder hochschraubt. Oh Gott, ey, ich liebe seinen Ton, ich liebe seine Attitüde. Ich meine, er sagt ja immer, ich bin eigentlich nur so eine Art Chuck Berry, nur viel, viel lauter.
Ja, und viel sympathischer, glaube ich, als Chuck Berry.
Ja, also definitiv. Das ist aber, glaube ich, nicht schwer.
Ja. Nee, aber
wenn einer wirklich, ich kann das, Leute, es gibt Hail, Hail Rock'n'Roll,
ja.
Der Film zum 60. Geburtstag von Chuck Berry, von Taylor Hackford, Keith Richards als musikalischer Direktor der Band. Wer den Film gesehen hat, der wundert sich. Nein, der wundert sich nicht. Der weiß, dass die Leute, die den Film zu Chuck Berrys Ehren gemacht haben, weil sie den Mann und seine Leistung verehren. Aber menschlich...
Ich muss so lachen, weil es gibt diese schöne Szene, wo Chuck Berry Keith Richards erklärt, wie der Song losgeht und wie das Intro gespielt wird. Und Keith Richards hat keine Ahnung, was der alte Mann ihm erklären will. Das ist so geil.
Ja, das Schlimme ist ja, dass sie sich vorher so gestritten haben, weil Keith Richards zu ihm gesagt hat, du musst deinen Amp leiser machen.
Ja.
Und dann hat Chuck sein Amp nicht leiser gemacht, dann hat er sein Amp. Also hast du eine Todsünde, wenn du als Gitarrist zu einem anderen Gitarristen gehst und den Amp leiser machst. Und dann ist Chuck wirklich ausgeflippt und versucht, ihn da stramm stehen zu lassen. Und du siehst, dass Richards unter normalen Umständen ihm schon eigentlich ein Messer durch die Kehle gestoßen hätte, wenn es nicht Chuck Berry wäre.
Ja, aber gut, er hatte diesen Stil einfach natürlich, großer Respekt, irgendwie mitentwickelt. Ne? Also ohne Chuck Berry kein AC/DC.
Ja. Ja, und das Lustige ist, der Taylor Hackford hat ja auch am Anfang des Films von Chuck Berry da erzählt, erster Drehtag, wir warten alle auf Chuck Berry, auf einmal geht so eine Telefonzelle, geht das Telefon, irgendeiner geht dran und sagt, und dann war Chuck Berry am Telefon und hat gesagt, ja, ich komme nicht. Ja, aber wir wollen noch drehen. Ja, ich kriege jetzt erstmal nochmal $50.000 im Bar. Ja, aber Chuck, es ist Sonntag. Wo sollen wir denn jetzt $50.000 hernehmen? Ja, das wäre ja nicht sein Problem. Sollten das verdammt nochmal besorgen, sonst würde er nicht kommen. Und solche Dinge hat er laufend gemacht.
Aber zu dem Punkt mit dem Cash, das hat vielleicht auch was Historisches. Und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Till. Und das hatte...
Ja,
das hatte,
weil dieses Jungs natürlich ewig beschissen worden sind.
Genau,
natürlich,
wollte ich gerade sagen, weil schwarze Musiker, das hatte James Brown beim Woodstock auch, dass er dann gesagt hat, nee, mache ich erst nicht. Und dann hat er die 200.000 Leute gesehen und hat gesagt, ich gehe jetzt doch mal eben vielleicht hoch, weil ist dann vielleicht für meine Karriere nicht schlecht, aber dieser Moment zu sagen, ich komme erstmal, wenn die Kohle da ist, jetzt ist in dem Fall natürlich zu sagen, ich brauche noch mehr Kohle, ist natürlich vielleicht nicht der allerbeste Move, aber im Grundsatz, dass da sozusagen so ein Misstrauen da ist, auch gerade der schwarzen Musiker in den USA, so um das vielleicht ein bisschen einzuordnen, dass es der, um ihn da vielleicht in den, zumindest an der Stelle in den Schutz zu nehmen, aber ja, wie ihr beschrieben habt, vielleicht nicht die, nicht die allerfeinste Person.
Nein, er ist nicht die allerfeinste Person und er ist bekannt dafür wirklich. Aber komm, ist eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, You Shook Me All Night Long, AC/DC. Ich habe da nie einen Hehl draus gemacht. Brian Johnson ist nicht mein Sänger. Das ist das einzige Stück, was, wo er mir gut gefällt.
Du und die Sänger, echt? Also
ja, ich bin wirklich, ich bin Bon Scott.
Ey,
ich
Ultra.
Bin die Hard Bon Scott.
Ja. Aber
ja, ich
ehrlich,
bin Bon Scott Ultra. War der einzige Song, den ich finde, dass Brian Johnson gut, den wirklich exzellent gemacht hat.
Wir hatten einen Sänger ganz am Anfang in der Band, in der Hardrock-Band, der sang haargenau wie Brian Johnson. Beziehungsweise der erste wie Bon Scott und der zweite wie Brian Johnson. Und der zweite macht leider heute kaum noch Musik. Und der erste leider auch nicht. Er macht nur ein bisschen noch Musik, aber ist einer der, würde ich mal heute sagen, wir haben zum Glück noch Kontakt, einer der weltweit am besten vernetzten AC/DC-Fans. Und der kennt die Jungs auch privat, vor allem die Frauen. Und die Band, also echt, wenn man, weiß ich nicht, wenn man sich die Musikgeschichte anschaut, gibt es wenig Bands, finde ich, wie AC/DC, ja. Und gerade diese Nummer, You Shook Me All Night Long, die war ja auch nie groß Nummer 1 oder so, ja. Aber das ist einfach trotzdem ein Welthit mit, was weiß ich, wie viel goldenen und Platin-Schallplatten, ja.
Ich glaube, Back in Black hat sich ja auch über 30 Millionen Mal verkauft bis heute, glaube ich, oder?
Ja, und der Brian Johnson, mittlerweile kann er ja glücklicherweise wieder singen. Und der vorhin schon erwähnte Axl Rose soll ja den Job bei AC/DC gar nicht so schlecht gemacht haben. Da war die Stimme offensichtlich noch
besser. Nee, da war Axl tatsächlich noch relativ gut bei Stimme, das stimmt.
Und jetzt ist Brian Johnson wieder in der Spur und ich bin mal sehr, sehr gespannt, was da noch alles kommt. Gibt übrigens für alle Musikfans, darf ich das als Tipp hier loswerden, auf Amazon Prime eine geile Serie, wo Brian Johnson, Lars Ulrich von Metallica, den Sänger von Def Leppard und so ein paar Rockhaudegen besucht und mit denen über die Geschichten vor und hinter der Bühne und über ihre Karrieren spricht. Hochinteressant und jedem Musikfreund nur zu empfehlen.
Nehmen wir hin als guten Tipp.
Ja. Yeah.
Yes.
Alles klar. Max, du AC/DC-Fan?
Absolut. Absoluter AC/DC-Fan. Schon immer gewesen. Die Live in Rio ist, also das lief rauf und runter. Das ist für mich vielleicht immer noch heute vielleicht das beste Live-Album, was es in der Rockgeschichte gibt. Das ist einfach, das war für mich einfach so das Nonplusultra. Ich habe das einfach geliebt und ich hatte auch das große Vergnügen, AC/DC mal live zu sehen. Ich war mit einem guten Freund von mir da und wir standen die erste Viertelstunde da und haben gesagt, was ein Betrug an uns vom Müngersdorfer Stadion, spielen die jetzt hier von Platte uns ein vor. Und dann auf einmal merkte man, ach nee, die spielen gar nicht von Platte. Das ist einfach ein Bomben-Sound. Die sind, was weiß ich, wie fit gespritzt. Aber das war ein großartiges Konzert. Die haben anderthalb Stunden abgerissen, alle Hits gespielt. Also ja, riesen AC/DC-Fan.
Ja, Rio scheint da auch ein gutes Pflaster für Live-Alben zu sein. Ne? Die Worldwide Live ist ja auch bei Rock in Rio entstanden. Und was ich vorhin gar nicht erwähnt hatte, ich hatte ja auch hier You Shook Me All Night Long 80 rausgekommen als Single. Das war ja lang vor meiner Zeit der Rock'n'Roll-Erweckung, ja, also lang vor meinem Scorpions-Erweckungserlebnis. Ich habe die ja erst sozusagen viel, viel später dann für mich entdeckt, solche Bands. Und mein erstes Rockkonzert war 86, glaube ich, Monsters of Rock in Nürnberg. Ja, da haben auch Scorpions Headliner, damals noch mit Bon Jovi, Warlock hat gespielt. Also das war für mich wie eine Begegnung der dritten Art. Ne? Dann so als 15-Jähriger gehst du da rein und siehst erstmal links und rechts vom Eingang die Berge an Dosenbier und Whiskyflaschen und so. Und ich weiß noch genau, dass ich kurz bevor die Scorpions angefangen haben, das war auf dem Zeppelinfeld in Nürnberg, musste ich so dringend auf Toilette und dachte mir, ey, Alter, bei den ganzen Jungs mit Lederklamotten da, ich traue mich da nicht durch. Und dann habe ich mich da durchgekämpft irgendwie und dann stand ich plötzlich vor den Toiletten, die waren natürlich alle voll belegt und sehe, wie links eine ganze Reihe von Männern gepflegt im Stehen gegen die Absperrung in Richtung Backstage-Bereich pinkelt. Und dann stellte ich mich da hin und habe es den anderen gleich getan. Und in dem Moment fangen die zwei Typen links neben mir auch so zwei so richtige Schränke an sich zu prügeln, ne? Und ich gehe, während ich dabei bin, immer weiter nach rechts und plötzlich fliegt der eine gegen die Wand und dann der andere und dann schlägern sich so ein paar und diese Wand fliegt um. Du, so schnell habe ich noch nie alles wieder eingepackt und bin wieder zurückgerannt, weil dann kam aus dem Backstage-Bereich jede Menge Securities angejoggt und ich war froh, dass ich rechtzeitig zum Scorpions-Konzert wieder vor der Bühne stand und das war der Hammer. Dann irgendwie zu Rock You Like a Hurricane, dann irgendwie da dieses Feuerwerk und sowas, das kannte ich ja gar nicht. Ne? Ich hatte noch nie in meinem Leben ein Live-Rock-Konzert erlebt und dann gleich zu Monsters of Rock, das war allererste Kajüte, ja, also... Besser ging es nicht.
Moment mal, ich muss mal eben kurz einhaken. Ich und möchte, Max, du meinst aber, was du meinst, ist Live at River Plate.
Ey, Entschuldigung, du hast natürlich völlig recht, Live at River Plate, so, richtig. Nicht Rio,
ich war
River
jetzt ein
Plate,
bisschen verwirrt.
Irgendwo in Südamerika.
Ja, wo alle Rockbands gerne aufnehmen, weil die Südamerikaner einfach komplett ausrasten.
Ja, richtig.
Ja, aber entschuldige, das war mir jetzt.
Du
ich
hast
wollte
natürlich
die wütende,
recht. Ich habe auch extra geguckt, ob du noch wach bist. ob du auch aufpasst.
Ich
mache ich ab und zu mal.
Ich finde es sehr gut, wenn einer die Fakten zusammenhält, weißt du?
Ja, ja. Ich hatte mich schon geritzt die ganze Zeit. und habe überlegt, wie sage ich es ihm? Das ist doch gar nicht Rio, das ist doch River Plate.
Du hast natürlich vollkommen recht. Du hast natürlich vollkommen recht.
Aber ich wollte Schaden von dir abwenden. Ich wollte
ja,
einfach Schaden
das,
von dir abwenden.
Das ist nicht schlimm. Das ist nicht
wütende ACDC-Fans,
die schon wieder Schaum vor dem Mund haben. Und, aber wir haben ja auch, unsere Fans dieses Podcasts sind ja noch schlimmer als wir, was das angeht. Die schreiben dann ja auch und sagen, aber hier an der Stelle, da war aber jetzt nicht richtig. Das ist ja auch vollkommen okay.
Da habt ihr euch. Und, aber so müssen Fans der Sendung auch sein.
Richtig. Und das, was ich eigentlich am schönsten finde, will ich noch abschließen, Angus Young.
Entschuldige,
ist ja, ich finde das großartig, weil Angus Young hat ja eine niederländische Frau. Er wohnt mit seiner niederländischen Frau auch in den Niederlanden, also zu teilen, nur eine halbe Stunde entfernt von mir. Und also Angus Young und ich sind mehr oder weniger Nachbarn. Und das Schönste ist eigentlich, also man kann auch mal das Haus googeln von Angus Young im wunderbaren Ort Alton. Und man hat mal irgendwann dann die Leute, es ist so ein richtig kleines Kaff. Und da hat man dann mal die Nachbarn befragt, wie sie denn Angus Young so finden, dass der da so ein Star in dem Ort wohnt. Und die sind alle sehr unglücklich, weil wenn man sich ein bisschen in den Niederlanden auskennt, sind so Einfamilienhäuser jetzt, ich sag mal, relativ klein. So schnuckelig und klein. Angus Young hingegen hat sich gesagt, ich baue mir ein Haus dahin, das so dem Buckingham Palace so ein bisschen ähnlich ist und hat seiner ganzen Nachbarschaft mehr oder weniger das ganze Licht geklaut. Und deswegen ist jetzt Angus Young nicht der beliebteste Nachbar da in diesem kleinen Kaff. Und wie gesagt, man kann es nur mal googeln. Es ist einfach großartig, was der sich da hingebaut hat, neben seine Nachbarn. Das nur so als kleine Anekdote am Rande.
Darf ich noch eine anführen, die ich am lustigsten finde, weil er eben direkt an der deutschen Grenze wohnt, mit seiner Frau Ellen fährt er ab und zu zum Einkaufen nach Essen. Und das Coole muss sein, wenn er im Ruhrgebiet dann einkaufen ist, dann erkennen den die Leute natürlich und dann kommen die Menschen hin und er ist völlig verzweifelt, weil er hat ein Problem. Wenn die Leute sagen, ey, du bist doch Angus Young, dann sagt er, ja, ich bin's. Und dann sagen die Leute, ja, verarschen kann ich mich selber, vielen Dank, auf Wiedersehen. Und wenn er sagt, nein, ich bin's nicht, dann sagen die anderen, ja, alles klar, wir gehen schon weiter, auf Wiedersehen. Also er macht's immer falsch, ja, er macht's immer falsch. Das finde ich irgendwie auch
Ich finde das einfach geil, dass der, also das ist, finde ich toll, dass er von allen Städten, die er anfahren könnte, in Essen einkaufen geht.
Ja, ja, der wird auch bestimmt schon mal im Zentro gewesen. Ja,
locker, wette ich drauf.
Ich wette, glaube, der fährt immer nach Essen, in die, wie heißt das nochmal, in die Lichtburg und bewundert immer den Rockstar, der da an der Wand hängt.
Das bin ich, ja, das richtig. Bin ich, ja. In Essen in der Lichtburg, da hänge ich oben im Foyer noch, aber das ist eine andere Geschichte. Angus Young, Leute, könnt ihr im Zentrum ab und zu mal sehen, er sitzt dort am liebsten in diesem kleinen Kinderhubschrauber und sucht den Hebel zum Hochziehen. So,
ja,
wir ziehen hier auch am Hebel, wir biegen so langsam in die Zielgeraden ein. Ingo, um es mal mit einem weit zitierten Spruch in dieser Sendung zu sagen, was hast du denn da noch?
Was habe ich denn da noch? Ich habe noch was mitgebracht, was so für mich eine Nummer ist, die als Gitarrenfan vieles vereint. Michael Jackson, Beat It. Erstens ist es so eine typische Jackson-Nummer, die mit einem schönen Groove anfängt, auch mit einem recht simplen, aber trotzdem irgendwie tricky und mit so einer schönen Line. Und Jackson hat ja irgendwann mal gesagt, er wollte unbedingt einen Rocksong schreiben, den die College-Kids geil finden und die richtigen Rocker. Und er hat auch eine gute Mischung gefunden. Zwei Mega-Gitarristen dran beteiligt irgendwie. Steve Locaster von Toto spielt die Bassline, glaube ich, und die Rhythmusgitarre. Und der Solo natürlich Eddie Van Halen. Ja, brauchen wir nicht viel dazu sagen. Also wollen wir erst reinhören oder erst drüber sprechen?
Und für mich auch noch sehr wichtig, der legendäre Jeff Porcaro spielt die Drums.
Ja, im Prinzip Toto, ne? Also Toto hat die Nummer gemacht.
Und das finde ich sehr erstaunlich, weil ich meine, klar, Jackson hat, die haben da schon zu der Zeit viel mit Maschinen gemacht, aber dass dann doch letztendlich Jeffrey Porcaro gespielt hat, zeigt ja eben halt, was für ein Feel dieser Mann gehabt hat.
Ja, aber das
was für ein kongenialer Drummer das war.
Wenn ich die Geschichte erzählen darf, war das ja mehr oder weniger ein technischer Defekt, der dazu geführt hat. Ja? Weil ich hatte, das war für mich auch so eine Begegnung der dritten Art, ich hatte eine Sendung zusammen mit Steve Lukasser, ja. Und Toto und so. Das war echt der Abend mit Bobby Kimmel an der Bar. Ich war echt mega. Also und alles sehr entspannte Menschen. Und mein lieber Freund Dieter Falk hat ja auch mit Steve Lukasser als Studiogitarrist in den 90ern in L.A. gearbeitet und sagt, auch echt so ein cooler Typ. Da hat er mal ein Band versemmelt und sagt, du, wir müssen es alles nochmal machen. Sagt er, ja, kein Problem. Aber machen wir es halt nochmal. Also völlig allürenfrei. Und diese Beat It-Nummer ist entstanden, weil Quincy Jones, der Produzent, mit Michael Jackson richtig livehaftig zu Eddie Van Halen gefahren ist und gesagt hat, kannst du vielleicht das Solo spielen? Und der Typ war so geehrt, Eddie, dass er gesagt hat, ich mach das. Und der wollte auch gar kein Geld dafür und hat sich die Bänder kommen lassen und hat das Solo gespielt und hat es zurückgeschickt. Und dann ist aber bei der Aufnahme offensichtlich die Mehrspurmaschine verrutscht. Das heißt, die konnten den ganzen Backing-Track irgendwie nicht mehr verwenden, weil der konnte sich nicht mehr einloggen. Ja? Und dann mussten die sozusagen das Solo da rausnehmen und mussten das andere Zeug nochmal produzieren, und zwar im Schnelldurchlauf. Und dann hat der gute Quincy Jones bei Steve Lukasser angerufen und hat gesagt, ey Freunde, das können wir nicht mehr verwenden, wir müssen es nochmal machen, kannst du das regeln? Und dann hat der seinen Freund Jeff Porcaro angerufen, gesagt, Bass spiele ich selber, Gitarre mache ich selber, komm vorbei, wir spielen den Backing-Track nochmal neu ein. Und haben das dann gemacht. Und wie er sagte, war die Rhythmusgitarre auch noch ein bisschen rockiger. Die haben dann wieder ein bisschen Verzerrung rausgenommen, wohl im endgültigen Mix. Aber es ist nach wie vor eine gute Ordnung.
Er hatte so ursprünglich mit seinen Marshalls gespielt. Und da hat Quincy ihm wohl gesagt, es ist zu groß, es ist zu rockig, nimm mal. Und dann hat er wieder den kleinen Fender Deluxe Reverb genommen. Aber Eddie Van Halen hat auch noch den Song verändert. Das ist ja auch noch das Entscheidende, ne? Der hat den Song ja nochmal umgebaut, der hat ja nochmal einen B-Teil angefügt und war letztendlich dann, sagen wir es mal so, er war sich nicht mehr sicher, ob Michael Jackson vielleicht das nicht oder Quincy auch nicht so ganz toll finden. Die haben aber die Bänder gehört und haben gesagt, nö, ist kein Problem. Ja, passt gut, super, super Idee. Und du hast völlig recht, dass der gute Eddie dafür gar nichts genommen hat. Ist auch echt erstaunlich, ne?
Ja, der hatte genug, ne? Aber dem ist wahrscheinlich, wenn man sich das mal vorstellt, ein Mega-Hit, ja, der sich millionenfach verkauft hat, weiß ich, wie oft gestreamt wurde. Das ist, da könnte man sich ein schönes Haus in Holland kaufen.
Ja. Zumindest so. Wir hören einen legendären Song, Michael Jackson, Beat It, vom Album Thriller, wie wir in Westfalen gerne sagen.
Geiler Song, ja. Also wir brauchen jetzt keine Lobeshymnen mehr auf den Song machen. Also der steht für sich selbst. Was ich oft geil finde und was man so ein bisschen vergisst in dem Solo und dem unfassbar, also ich würde sagen, das ist natürlich so Peak-Gesang Michael Jackson, was man da so hört. Ich finde den Anfang so geil. Dieses Dong, Dong, dieser Synthie. Ich finde den Sound so geil in dem Song.
Aber der hat das immer,
paar Sekunden,
ne?
Ja.
Michael Jackson hat immer Songs, die in den ersten paar Sekunden so was ganz Charakteristisches haben. Und in den meisten Fällen ist es irgendeine Bassline oder irgendein bestimmter Groove oder eben ein bestimmter Soundeffekt. Das ist irgendwie so Signature Michael Jackson, finde ich.
Ja.
Und schon bei der Off the Wall.
Geiler Song, ne? Ja.
Ja. Mega Nummer. Eine der besten Jackson-Nummern. Und ich hatte, als ich bei Bayern 3 war, war auch Jackson in seiner Hochzeit, ne? So Ende der 90er, 96, 97, hatte ich ein Special mit der kompletten Jackson-Band, also mit der Live-Band. Da haben wir, weiß ich nicht, 3 Stunden Radioshow gemacht und ich habe die damals im Bayerischen Hof in München besucht, da hatten die so eine Suite freigeräumt und dann saßen die alle. Ich habe mich gefühlt wie im musikalischen Wunderland. Ja. Jennifer Batten, die Live-Gitarristin, die Blonde, die dann alles auf der Bühne spielen musste und durfte. Auch ein echtes Tier. Michael Jackson war natürlich nicht da. Damals gab es dann auch den Skandal, wo er sein Baby irgendwie aus dem Fenster gehalten hat. Ja, was ich heute als Vater natürlich auch keinem empfehlen würde. Aber die Band auch allererste Sahne. Ja, das ist Wahnsinn. Und was ich bis heute bereue, muss ich ehrlich sagen, ich habe die Band interviewt, Special zum Konzert gemacht. Wir haben das natürlich auch schon in Sendungen davor vorbereitet und dann auch nachbereitet und so. Aber ich war nicht auf dem Konzert. Das bereue ich leider bis heute.
Was hat dich davon abgehalten oder hast du einfach gesagt, ach nö?
Ich weiß nicht. Im Zweifelsfall hatte ich am nächsten Morgen wieder Sendung. Irgendwas war. Also aber im Nachhinein kann ich es mir nicht mehr erklären, ehrlich gesagt. Ja. Also,
aber das war nicht die Tour, wo Sheryl Crow Background-Sängerin war?
Oh, das, ehrlich, da fragst du mich zu viel, aber die, ich glaube, da war Sheryl Crow schon selber aktiv. Ja, ja, Don't Impress Me Much gab es da schon als Song,
glaube ich. Naja, wir reden aber nicht von Shania Twain, sondern von Sheryl Crow.
Genau.
Nicht durcheinander werfen. Shania Twain ist Shania Twain und Sheryl Crow ist Sheryl Crow.
Nee, aber
die,
ich glaube,
war die nicht. Naja, das kriegen wir auch noch raus, dann müssen wir das nachnehmen. Auf jeden Fall war die bei einer Tour auch Background-Sängerin bei ihm. Und ich weiß nicht, welche Tour es war.
Ich weiß auch nicht, ob es die Tour war, wo DJ Bobo im Vorprogramm gespielt hat.
Oh aber, Gott. Nein,
aber das war diese History-Tour. Ne, also 96, 97, wenn das so in der Zeit, also zu der Zeit war, wo du sagtest, und das war diese History-Tour und das war ja wirklich dann so, das ist ja so der ikonische Michael Jackson in dieser Uniform und mit diesen, also so dieser einen Strähne im Gesicht und so. Und ich weiß auf jeden Fall, der war ja so ein Überstar zu der Zeit, also so wirklich völlig gaga, wo die Leute alle ausgeflippt sind, also so wirklich. Egal, wo der hingekommen ist, alle durchgedreht. Ich weiß, dass mein Cousin Sebastian, der auch immer diesen Podcast hört, schöne Grüße, der war auf dem Konzert. Der ist irgendwo, ich weiß nicht, ob er in Essen aufgetreten ist, auch da irgendwo über einen Zaun gekrabbelt. Der hat dann nachher, das war halt so mein älterer Cousin, 10 Jahre älter, war natürlich für mich ein absoluter Rockstar, weil der halt auch also allen möglichen Scheiß gemacht und hatte irgendwie immer coole Sachen, wie das so mit älteren Cousins so ist. Und der hat sich irgendwie ohne Ticket auf dieses Michael Jackson Konzert irgendwo im Ruhrgebiet gebracht und war natürlich völlig beseelt davon und von diesem ganzen Abenteuer in sich. Deswegen habe ich das so im Kopf für mich, muss ich so irgendwie 10, ja, und deswegen, also 96, 97, diese History-Tour, Black or White.
Ich habe es, 87 war sie mit Jackson auf Tour.
Ja, siehst du.
Sheryl Crow, 87, kann man noch schön das Video sehen von der Tour, wo sie mit ihm zusammen I Just Can't Stop Loving You
sing. Auch eine tolle Nummer.
Naja, Leute, ich war nie der größte Michael Jackson-Fan, ich mache da keinen Hehl draus. Typ ist mir immer auf den Sack gegangen. Pass auf, ich mach da keinen Hehl draus. Der Penner ist mir immer auf den Sack gegangen. Ich habe den nie gemocht. Ich kann mit der Art zu singen nichts anfangen. Das ist
krass.
Alles okay.
Ja, aber
die Songs
klar, sind, ich meine, wenn man sich die Off the Wall anhört, ne, da sind auch ein paar Perlen drauf.
Ja, das ist richtig gut. Ich komme mit diesem Gesang nicht klar. Ja. Ich kann mit dem ganzen Chamon und hihi, au, es ist nicht meine Welt. Ganz klar, wenn das Barry White gesungen hätte, dann hätte ich das alles besser gefunden. Oder James Brown. James Brown oder Otis Redding oder wer auch immer. Michael Jackson, nicht mein Typ. Aber Ingo Nomsen ist definitiv mein Typ.
Das ist schön. Das ist schön.
Wahnsinn. Ich meine, ich wusste ja, was auf uns zukommt, wenn wir dich einladen. Deswegen haben wir da so lange rausgezögert, weil du könntest ja 3 Stunden lang wirklich durcherzählen. Du könntest nun wirklich 20.000 Storys erzählen, wer immer so komisch ins Brötchen beißt, wer Mayonnaise unter Marmelade isst.
Die Frage ist, wenn dich Freunde einladen, also für die Durchschnittsbürger ist ja das Frühstücken gehen am Wochenende was absolut Schönes. Das habe ich am Sonntag auch noch gemacht. Für dich, wenn dich einer einlädt und sagt, so, wollen wir mal frühstücken gehen? Also kommst du dann zu den Ohren raus und sagst, nee, danke, hatte ich jetzt genug? Oder wie ist
das?
Oder sagst du, nee, frühstücken gehen, also wenn du mir da nicht mal irgendwie Michael Jackson hinsetzt, dann brauchst du mich morgens nicht wecken, weil unter irgendwie nee. A-Promi 1 komme ich gar nicht mehr.
Nee, ich finde Frühstücken also nach wie vor klasse. Ich frühstücke nur anders als früher. Früher hieß bei mir immer von allem etwas und möglichst lang und möglichst viel und möglichst entspannt und so. Aber dann in der Radiozeit schon, als ich immer Morgenshow moderiert habe, war das dann eh für mich immer gegessen, weil ich erst um 10 irgendwie aus dem Sender kam und dann gleich an die Uni musste oder so. Da war Frühstück nicht mehr und dann hatte ich es immer nur noch zum Geburtstag und so, haben sich dann die Menschen bei mir zum Brunch versammelt oder mal am Wochenende so ein schöner Brunch, das fand ich klasse. Heute heißt bei mir Frühstück irgendwie die Box für meinen Kleinen zu packen für die Kita und ich hau mir dann irgendwie ein Porridge rein oder so. Das ist so jetzt mein Frühstück, ja. Haferflockenbrei, aber Porridge klingt einfach bisschen sexy.
Ja, ja.
Klingt viel gesünder.
Haferschleim.
Haferschleim. Genau, Haferschleim
klingt
noch einfach
klingt international einfach.
Ja, ja,
ne?
Genau. Nee, aber.
Ja, da kann man das auch für habe ich noch gelesen, jetzt kann man auch teurer verkaufen. Haferflocken kriegst du ja nichts für im Supermarkt, aber wenn du Porridge draufschreibst und noch ein fancy Logo,
dann läuft.
Vierfacher Preis, läuft. Ja, also genau. Von daher.
Ich trinke vor allen Dingen gerne Kaffee irgendwie und setze mich mit netten Menschen zusammen und plaudere und finde das immer irgendwie, ja, einen ganz entspannten Teil meines Lebens, wenn du irgendwie sonst viel um die Ohren hast, dich dann mal wirklich irgendwie Zeit zu nehmen für jemand und ein bisschen ins Reden zu kommen, auch gerne ohne Fernsehkameras. Das hat nach wie vor was. Ich bin und bleibe Frühstücksfan.
Das ist
Ingo, wir sind Musikfans und wir gehen mit dieser Sendung in die Sommerpause. Wir machen mal 3 Wochen Pause, das tut uns allen mal ganz gut. Wir müssen ja auch mal ein bisschen wieder neue Ideen sammeln, ein bisschen wieder Energie tanken. Deswegen lassen wir dich nicht ohne eine Zugabe gehen. Ich denke, das ist im Max-Sinne.
Absolut.
Das heißt, wir hauen jetzt richtig nochmal einen raus. Ich bin mal gespannt. Das war jetzt ein schöner Bogen eigentlich schon. Wir hatten wirklich Rock, wir hatten Rap, wir hatten
Pop. Vom King
Pop,
of Pop.
Ja.
Pop.
Pop-Rock.
Ja. Genau. Pop-Rock.
Was gehört noch zur musikalischen Bandbreite von Ingo Nommsen?
Ja, ich würde jetzt zum Abschluss alle mit einem sehr, sehr guten Gefühl in Richtung Sommer schicken oder durch die Sommerferien. Und zwar was von den Blues Brothers. Das war für mich so die perfekte Mischung aus Comedy und geilem Sound. Ja. Also wir konnten den Blues Brothers Film natürlich auswendig, wie Life of Brian. Ja. Wir sind im Kino gesessen mit Ray-Bans und Hüten und im Anzug und haben irgendwie die Gags immer vorne weggesprochen, was nicht schön war im Nachhinein für die anderen, die im Kino waren, weil wir das ganze Ding
natürlich
irgendwie auswendig konnten irgendwann. Wir haben es uns auf Video reingezogen und wir haben mit den Bands teilweise die Songs gespielt und die Nummer, die ich jetzt ausgesucht habe, die ist eigentlich auch eine Coverversion und witzigerweise, da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, manche Top-Hits, die entstehen ja aus einem Moment heraus und Gimme Some Lovin' ist auch eigentlich von der Spencer Davis Group, aber wie You Shook Me All Night Long, der Text, auch Gimme Some Lovin' ist innerhalb, glaube ich, von einer halben Stunde entstanden. Die brauchten noch eine Nummer und haben die dann zusammengezimmert. Und natürlich mit Steve Winwood, damals bei der Spencer Davis Group, auch einen guten Schreiber an der Hand gehabt. Und die Blues Brothers haben eine Interpretation, die mir, ach, also da wird sofort alles locker, da kommt man sofort in so ein Feeling rein. Und wenn es mir mal nicht ganz so gut geht, gehört die Nummer absolut zu meiner Feel-Good-Playlist. Die Blues Brothers und Gimme Some Lovin', liebe Freunde.
Killer Song, ganz klar, finde ich auch super. Was mich aber, ich muss nochmal auf Steve Winwood zurückkommen, wenn man sich vor Augen hält, dass der Typ damals 15 Jahre alt war.
Krass, ne? Krass. So krass.
so gesungen hat, Nummern komponiert hat, du siehst, da komme ich wirklich in Stocken, da bleibt mir immer die Spucke weg, da wäre ich sprachlos. Steve Winwood, sicherlich auch mal ein Kandidat, lieber Max, für eine Icon-Sendung, der auch nun wirklich über die Jahrzehnte abgeliefert hat. Und sicherlich, was ich am meisten an ihm bewundert, ist, dass er eigentlich so sein eigenes Rennen gefahren ist, ab einer gewissen Zeit und sich zurückgezogen hat und Platten wie Ark of a Diver einfach komplett alleine gemacht hat. Toller Musiker, grandioser Sänger. Aber die Version, da gebe ich Ingo recht, von den Blues Brothers ist absolut auf Augenhöhe. Ja, und habe ich natürlich auch geliebt, Blues Brothers,
ja, und
definitiv.
Die Band allein schon, ne? Die Musiker, ja, die da dabei waren, Steve Cropper und so, es ist ja echt Legende. Ja, der Typ lebt ja mittlerweile in Nashville und macht noch hier und da so ein bisschen was, aber das ist Wahnsinn.
Ja, Steve Cropper und Doug Dunn, die legendäre Stax-Rhythmusgruppe.
Krass.
Ne? Ganz klar. Und ach ja, die ganzen Jungs. Hier, wie hieß er noch? Lou, der Typ von an der Posaune.
Der Saxophonist.
Lou Trombone.
Lou Marini.
Mit seinem Schnäuzer und so.
Lou Marini, genau. Und Matt Gitter Murphy.
Ja. Aber weißt du, dass dann auch zwei Schauspieler im Prinzip die Nummern singen, ja? Das ist ja auch.
Ja.
Ich meine, die Jungs haben das ja auch so geil gemacht, ja? Das ist einfach klasse. Und ich habe mir den Film, beziehungsweise. Ich habe mir nochmal alle Songs aus dem Film gegeben. Jetzt findest du ja auch alle auf YouTube und so. Jailhouse Rock, ja, wie der am Anfang da aus dem Knast kommt. Ja, das ist, das ist mega. Das ist echt,
die Idee von diesem Film finde ich so abgedreht. Also weißt du, und die sind ja dann eigentlich, also so zu überlegen, ich bin jetzt, also zwei Schauspieler, die dann irgendwie, und die hatten ja dann nachher diese Band und sind ja auch mit dieser Band dann aufgetreten und machen diesen Film, wo die diese ganzen Musiker alle drin haben, wo ja ungefähr alle mitspielen, die es irgendwie
muss man auch sagen,
so auf dem Olymp gibt. Ich finde das irgendwie, die Idee zu haben, finde ich großartig.
Und der Dan Aykroyd hat ja auch in Los Angeles diesen legendären Bluesclub, ja?
Ja, The House of Blues.
Ja,
ne?
Also das ist das Ding und er macht ja auch immer noch irgendwie Musik und für mich war es einfach so eine tolle Verbindung schon damals irgendwie als Teenie, dann guckst du dir diesen Film an und denkst dir, ey, wie krass ist das denn, die haben das hingekriegt, geilen Sound, mega Dialoge, also alles so Sätze für die Ewigkeit, ja, wir sind im Namen des Herrn unterwegs und so, wir bringen die Band wieder zusammen und so, das waren so Sprüche, die wir dann auch in unseren Bands irgendwie immer gebracht haben, ja, wenn es irgendwie zum Gig ging und so, wir sind im Namen des Herrn unterwegs, ja, wenn mal die Polizeikontrolle kam oder so. Das war echt.
Mr. Musiker! Mr. Musiker!
Genau. Ja, das. Und wir haben einmal gespielt auf einem Harley-Treffen mit der Rock'n'Roll Band und da gibt es ja bei den Blues Brothers diese Szene, wo sie in dem einen Club auftreten, wo die Leute plötzlich Glas werfen und du am Anfang dich wunderst, warum sie diesen Hühnerzaun da haben, wo das Glas dauernd zersplittert. Und wir treten auf, ich glaube, es war auf der Kreuzalm oder so, Harley-Treffen, zusammen mit der Hank Davidson Band, die nach uns spielte, irgendwie auch so eine legendäre Harley-Band. Und ich stehe da mit meinen 15, 16 Jahren und auf der Bühne und wir spielen und Nick Woodland spielte irgendwie rechts neben mir und dann plötzlich fällt der Strom aus. Jetzt hast du da 1500 Harley-Fahrer, jeder einen Bierkrug in der Hand und es gibt keinen Strom mehr. Und die Band, die hat natürlich von wegen unplugged, ja, da ohne Plug ging da gar nichts, ja. Und dann geht da nichts 5 Minuten und plötzlich werden alle unruhig und so. Und nach 7 Minuten fliegen die ersten Maßkrüge auf die Bühne. So schnell habe ich mich selten geduckt, ja. Zum Glück ging es danach irgendwie wieder weiter. Aber da habe ich mich ein bisschen gefühlt wie bei den Blues Brothers.
Ja. Und Gott sei Dank hast du wie John Belushi die Drogen weggelassen und bist heute fitter denn je.
Genau. Ja.
Es gibt ja diese legendäre Anekdote. Es wurde ja wirklich John Landis, der Regisseur, der wirklich alles unternommen hat, um Drogen von Belushi wegzuhalten. Und eines Tages stand er dann in seinem Trailer, also in dem Wohnwagen von Belushi und A Mountain Full of Snow. Nach vor Belushi auf dem Table ein Berg Koks und Ja, leider, leider, leider ist der gute John Belushi ja auch dann nicht besonders alt geworden.
Ja, er ist ja.
Aber
in diesem
man kann das nur bedauern eigentlich. Was, ja. What a waste of talent.
Ja, das ist wirklich. So. Ich war in diesem Chateau Marmont, auch also ein Espresso trinken in L.A., wo er dann auch in einem dieser Häuser gelebt hat und dann auch leider dort verstorben ist. Ich finde, ich werde jedes Mal dann immer sauer, wenn ich irgendwie. Wenn es wieder irgendwie einen Musiker trifft, wo ich mir denke, ey Mann, Alter, warum? Warum? Da hätte noch so viel gutes Zeug kommen können. Da hätten noch so viele Menschen mit diesem Talent beglückt werden können.
Absolut.
Tragisch, nicht nur für die engsten Angehörigen, auch für alle Fans und für die Musikwelt. Immer wenn jemand da so, also gibt es ja gerade im Blues-Bereich leider auch genug Beispiele. Ja. Es ist einfach traurig. Ja, schade. Es
zieht sich durch alle Unterhaltungsbranchen. Ja. Also, liebe Kinder und liebe Erwachsenen, Finger weg von dem Zeug.
Von den Schneebergen. Ich würde die Sendung auch
eine
dann...
Eine Apfelschorle trinken.
Richtig, ich würde unsere Sendung, die wunderbar war, und lieber Ingo, vielen Dank für die tollen Einblicke, für die tollen Geschichten, für die wunderbare Musik, die du mitgebracht hast. Und ich war im Vorfeld ein bisschen geschockt, weil du hast ja wirklich große Hits mitgebracht. Und wir sagen über uns, wir sind die... weltbeste Musiksendung im Internet. Und trotzdem haben wir es geschafft. Ich habe mal auf unsere Playlist geguckt. Wir haben aktuell 427 Songs drauf und nur ein Song, den du mitgebracht hast, gab es schon mal in dieser Sendung.
Ja, krass.
Also spricht entweder für oder gegen uns. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Wir haben ja auch viele andere Sachen gemacht. Aber großartig, also mich hat es total gefreut, dass wir auch mal die Chance hatten, wieder so richtige Banger hier dabei zu haben. Gerade You Shook Me All Night Long ist ein großartiger Song. Und ich habe auch vorher, ich hätte gar nicht gedacht, weil dass du so ein Rocker bist. Ne?
Naja, wenn du hier in mein CD-Regal guckst oder in meinen Turm, der sich dreht, da sind natürlich auch viele, viele andere Dinge drin und ich bin ja da irgendwie, ich gehe da quer durch die Genres, nur was so Geschichten angeht, die mit meinem Leben und mit mir so viel zu tun haben, da waren das jetzt schon einige von den Songs, zu denen ich eine ganz besondere Beziehung habe. Und es war toll bei euch, also gerade, dass Till am Anfang sagt, dass ich ein großer Gitarrist bin, das geht immer runter wie Öl, ja, auch wenn ich längst nicht mehr so viel übe wie früher. Und ja, auch immer noch, wenn ich auf der Bühne die Gitarre auspacke und am Ende meines Solos dann ein Stück singe, immer noch sehr, sehr großes Muffensausen habe. Aber mit jedem Mal werde ich auch da ein bisschen selbstbewusster. Und es war toll, in eurer Runde zu sein heute. Und ich wünsche euch einen klasse Sommer und auf, dass es mit neuer Kraft nach dem Sommer bei euch weitergeht. Weiter viel Erfolg.
Danke, Ingo. Ich kann allen Hörern der weltbesten Musiksendung im Internet nur sagen, Leute, wenn Ingo mit seiner Comedy-Show vorbeikommt, bei euch in der Nähe spielt, geht dahin. Das lohnt sich absolut. Mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Wer bei Rocking All Over the World keine gute Laune kriegt, dem ist meiner Ansicht nach auch nicht mehr zu helfen.
Dem wünschst du auch keinen schönen Sommer.
Ja, kann man dazu nur sagen.
Ja, wir wünschen allen einen schönen Sommer.
Aber ist doch wahr. Hör mal, wer bei dem Song doch nicht einfach irgendwie eine gute Laune kriegt und mit anfängt zu wippen, genauso wie bei Gimme Some Lovin'. Ja, schöne Songs,
dann
schöne
würde ich,
Geschichten.
Pass auf, ich gebe euch jetzt zum Abschluss. Bevor wir gehen, verabschieden wir uns einfach mit einer kleinen Abänderung der Inschrift des Grabsteins von John Belushi. Und sage einfach, wir mögen gegangen sein, aber der Rock'n'Roll lebt weiter.
So ist es. Vielen Dank euch.
Amen und auf Wiedersehen in die Runde. Wir hören uns. Schreibt uns an hallo@musikisttrumpf.com und kommt gut durch den Sommer, ihr Lieben da draußen.
Schön war's.